So. Moin, Max, bist auch am Start. Der erste heute sogar. Hast Glück, der Feuja oder wie heißt es nicht da, der sonst immer erster ist. Ja, extremely cack weight. Oh, ich bin übertrieben müde heute. Ich bin übelst im Arsch. Ich bin erst 18 Uhr heimgekommen. Aber gut, ich bin auch über eine Stunde vom Bahnhof heimgelaufen, dann, damit ich mich auch noch ein bisschen bewegt habe. Passend live zum frischen Twitch. Wieso? Was ist passiert? Ich habe gar nichts mitgekriegt. Wie gesagt, ich bin erst seit 18 Uhr daheim. Was ist? Das machen wir auch noch. Ich kann mich aktuell gerade auf so Zeug nicht richtig konzentrieren. Erzähl, wer hat wieder sich mit wem gebieft? Die haben Guidelines für Sponsored Content gedroppt. Okay, und das ist jetzt irgendwie kontrovers, oder wie? Boah, das lese ich jetzt nicht durch. Was? Streamers may not insert video ads directly into their streams. Die stellen, also wenn angenommen, ich würde jetzt für Hetzner ein bisschen Werbung machen und sage, ich zeige euch jetzt mal einen 15 Sekunden Werbeclip von, dann darfst du es nicht, oder wie? Ja, das ist ja mal extrem hängen geblieben. Vor allem theoretisch, ne? Leute, wenn wir uns jetzt ein YouTube-Video angucken. Und da ist ein Ad drin, dann darf ich das auch nicht zeigen. Ja, ganz ehrlich, aber wisst ihr was? Wisst ihr, was das Gute an Twitch ist? Beziehungsweise an solchen Regeln? In der Regel, mag jetzt zwar hart klingen, aber in der Regel kräht da kein Hahn danach, wenn du dich an, sagen wir mal, so dem normalen Menschenverstand entsprechenden Sachen hältst, juckt's keinen. Und wenn du nicht gerade ein super Aushängeschild bist, wo irgendwie immer tausende Leute zugucken, die nur drauf warten, dass du mal Scheiße baust, um dich zu reporten, das steht ja da nicht drin, da steht bloß, man darf keine Werbung zeigen. Das heißt nicht, dass der standardmäßig meinen Stream sponsern muss. Aber gut, ich muss mir das mal in Regel in Ruhe durchlesen. Das sah jetzt auf den ersten Blick nicht so schlimm für mich aus. Ja. Das ist natürlich tatsächlich ein Problem. Jedes E-Sport-Event. Ich glaube nicht, dass das nennt, die bezahlen mich ja nicht. Das ist natürlich ein Riesenproblem, da hast du recht. Das fühlt sich fast so an, als hat sich Twitch da aber wieder keine richtigen Gedanken gemacht. Also das stimmt wohl. Die ganzen E-Sport-Events, die haben permanent Intel oder sonst was Werbung laufen. Looms... Ich frag mich gerade, wie man das ausspricht. Loomstick. Leomstick. Danke, ich bin jetzt ab. Ja, das wirkte tatsächlich jetzt auf den ersten Blick für mich nicht so wild, aber es stimmt jetzt, wo du es sagst. Hä? Streamers may not insert display. Was ist mit den Leuten, die beispielsweise irgendein Energy Drink Logo immer mal wieder einblenden? Wobei das doch anscheinend. Ja, okay, 3% of Screen Size. Ja. Okay, das ist alles wieder so eine. Ja, das. Das eine blöde Sache an Twitch-Regeln ist ja, dass die mal so immer ausgelegt werden. Ja, bis jetzt sieht das doch eigentlich ganz okay aus. Ich meine. Aha. Na gut. Dass man on Stream keine Drogen verbrauchen darf. Ja, leuchtet mir ein. Ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen, bis jemand gepostet hat. Das finde ich tatsächlich ganz gut. Ich habe nie verstanden, warum das so ein großes Ding geworden ist auf Twitch. Diese ganzen Gambling-Sachen. Okay. Das ist natürlich jetzt wieder so ein Ding, was ultra schwammig ist. Hateful products or services. Ab wann ist... Das ist mega schwammig. Ab wann ist ein Product hateful? Ist das hateful, wenn ich Werbung mache? Für, sagen wir, Haarfärbemittel, weil ich dann Leute irgendwie, alte Leute diskriminiere oder irgendwas. Keine Ahnung, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber das ist, ich glaube, da ist es schwierig, die Grenze zu ziehen. Hateful Stereotypes. Okay, wenn ich mich... Ja gut, wenn die das promoten. Okay, lass mal überlegen, was könnte da drunter fallen? Ich meine, mir fallen nur offensichtliche Dinge ein. Ja, dass du jetzt nicht zum Beispiel für eine rechtsextreme Zeitschrift Werbung machen darfst und sowas. Ich meine, davon abgesehen, wer das Vorfeld schon gemacht hat, ist immer ganz dicht gewesen. Aber gut, ich meine, das ist klar. Generell, dass du nicht Werbung machen solltest für was in deinem Land verboten ist, ist auch klar. Gut, da würde ich im Stream generell von so kontroversen Sachen würde ich immer generell ganz viel Abstand halten, aber ja, das ist wahrscheinlich echt wieder sowas, wo man sich fragen muss, ist es nun hateful, ist es nicht, weil es ja nicht wirklich, hat ja nicht direkt mit Hate zu tun. Es ist schwierig, es ist tatsächlich schwierig. Also schwierig zu sagen, was da alles drunter fällt. Okay, was darf man nicht promoten? Weapons, ja, okay. Wie? Aber Freedom. Aber Freedom, ich war wie? Keine Waffe? Aber ich denke doch, man braucht Waffen, weil überlegt euch mal, was macht ihr denn, das ist jetzt die Ami-Logik, was macht ihr denn, wenn ihr abends in eurem Wohnzimmer sitzt und jemand springt bei euch durchs Fenster und hat eine SMG dabei? Das Einzige, was ihr dagegen machen könnt, ist auch eine SMG haben oder am besten eine Shotgun, um den gleich über den Haufen zu schießen. Also, das ist nach Kekona-Logik funktioniert das nicht. beim GH Kimbo unterm Sofa, ja, genau. Erstmal kreisen und Intervention scopen. Okay, Zigaretten finde ich gut. Adult-oriented products. Okay, das heißt allerdings, okay, da bin ich mal gespannt. Was ist das, wenn die ganzen Boobcam-Leute indirekt oder auch direkt Werbung für ihr eigenes OnlyFans machen? Ich weiß, dass es jetzt eigentlich schon nicht richtig erlaubt ist, aber... Ja. Male Enhancement Products. Okay, das heißt, für Viagra-Pillen und sowas darfst du auch keine Werbung machen. Na gut. Multi-Level Marketing. Ja, das ist gut. Get rich quick. Wie? Darf man sich jetzt nicht mehr auf dem Mount Everest hustlen auf Twitch? Inside, da hast du schon wieder was angesprochen. Das ist halt so ein Ding. Das ist wieder ganz viel Interpretationssache. Darfst du Werbung für dein LinkedIn-Profil machen, wenn dein LinkedIn-Profil Links zu Pornoseiten enthält? Das ist tatsächlich schwierig. Ich glaube, das kann man. Das ist ja auch eine so meiner größten Kritikpunkte, die ich seit Jahren nicht nur an Twitch-Regeln, auch auf YouTube-Regeln, Twitter-Regeln und sonst was habe, dass das so einen weiten Interpretationsspielraum hat. Linktree, meine ich ja. Nicht LinkedIn, lull. Na, vielleicht haben manche auch ihre Pornsammlung bei LinkedIn, keine Ahnung. Linktree, ersetze LinkedIn durch Linktree. Aber das hat immer eine super weit gefächerte Auslegungspalette, wie solche TOS-Regeln ausgelegt werden. Oftmals auch von wem sie jetzt ausgelegt werden und für wen sie ausgelegt werden, dass du teilweise die gleichen Regeln komplett gar nicht wiedererkennst zwischen unterschiedlichen Leuten. Und das ist ein Problem, was ich generell bei vielen Seiten sehe. Klar, du kannst immer sagen, gut, es sind ja denen ihre TOS, die können machen, was sie wollen. Ja, streng rechtlich gesehen ist das sicherlich so. Ob das jetzt gut ist, sei mal dahingestellt. Ja, das ist aber auf den meisten Seiten ein Problem, wie die Regeln letztendlich ausgelegt werden. Und was ich persönlich auch noch als weiteres Problem sehe, ist, dass wenn die Regeln offenkundig, sag mal, widersprüchlich ausgelegt werden, mal so, dass es im Prinzip auch keine weitere Instanz gibt, wo du was machen kannst. Du kannst dich an den Support wenden und der Support sagt dann, nee, hat alles seine Richtigkeit und am besten wirst du gleich noch gesperrt, jemals Supportfälle aufmachen zu können. Wohlgemerkt, ich rede nicht von Twitch, sondern generell von Seiten, wo Content oder alle möglichen Services im Internet. Das ist tatsächlich schwierig allgemein. Political Content. Paid Promotion für Politiker, Partys. Was sind Issues of Public Debate? Ist das Werbung für eine Veranstaltung oder was? Irgendwie, wenn man sagt, da und da ist demnächst irgendwie so eine Kundgebung oder Veranstaltung von irgendwem, das. Oder was heißt Issues of Public Debate? Fragen der öffentlichen Debatte. Was heißt das? Also, ist das die Wildcard für wir können jeden bannen? Weil es da drunter fällt. Also okay, lass uns mal gucken. Language.de. Es gibt doch bestimmt auch auf Deutsch, oder? Nee. Themen der öffentlichen Debatte. What the? Gibt's das nicht auch auf Deutsch, die Seite vielleicht schon? Einfach nur .de. Vielleicht sollten wir es uns mal auf Deutsch angucken, wenn ich zu blöd bin, es auf Englisch zu verstehen. Moment. Okay, Alter! Themen der öffentlichen Ich verstehe nicht, was damit gemeint ist. Das kann es ja nicht sein. Das ist ja kein Placement. Es geht ja hier um Produkte und Dienstleistungen, die man damit nicht bewerben darf. Was könnte das sein? Bist du für oder gegen ein Gesetz? Ja, das ist ja nicht verboten zu fragen. Fragen wäre Werbung. Okay, das heißt, es wäre verboten. Das heißt, es wäre verboten, beispielsweise Werbung dafür zu machen, wenn es irgendeine Volksabstimmung oder sowas in der Schweiz gibt. So nach dem Motto, stimmt doch alle nächsten Sonntag down dafür. Da darf man keine Werbung für machen. Politik darf nicht auf Twitch sein, dafür ist aber ganz schön viel auf Twitch. Es geht ja hier um Werbung. Politik an sich, warum nicht? Es ist erlaubt, ist auch vollkommen okay, dass es erlaubt ist. Ich meine, ich halte das in meinen Streams so weit wie möglich raus, aber gibt genug Streams, die nichts anderes machen, wie den ganzen Tag zu Circle jerken hier auf Twitch über irgendwelche Posts von Leuten. Aber es geht ja um explizite Werbung dafür machen. Was auch bedeutet, dass du keinerlei Wahlwerbung machen darfst und sowas. Ja, okay, leuchtet ein. Cannabis-Produkte, wie jetzt? Ich denke, das ist bald erlaubt bei uns. Einschließlich Vaping und Abgabesystem. Ja, okay, soll mir recht sein. Vape Nation. Okay, das hier unten klingt ja irgendwie noch ganz sinnig. Na gut. Mal schauen. Ich bin mal gespannt. Also gerade für E-Sport-Streams stelle ich mir das sehr schwierig vor, wenn du keine Werbung mehr einblenden darfst. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das wirkt so, als hätte Twitch das nicht richtig durchdacht, diesen Punkt. Wo wir gerade dabei sind, gibt es eigentlich CSU noch? Schade, dass Werbung für NFTs nicht verboten ist. Ja, das ist halt auch wieder so ein bisschen Interpretationsspielraum. Es ist nicht direkt Werbung für NFTs verboten, es ist aber verboten, bestimmte Finanzprodukte und Dienstleistungen, wie zum Beispiel, was im Endeffekt auch wieder heißt, es ist komplette Auslegungssache. Also ich meine, die Gesetze, die bei uns in Deutschland erlassen werden, sind teilweise schon extrem schwammig und woran man auch erkennt, also nein, man erkennt das ja auch daran, dass, glaube ich, die letzten 15 Jahre das Bundesverfassungsgericht und so, glaube ich, so viel wie noch nie im Vorfeld irgendwelche Dinger kippen und bestimmen musste, beziehungsweise Vorgaben machen musste. Aber das hier ist wirklich enorm schwammig. Ich weiß nicht, ob es das nicht in irgendeiner Art und Weise noch in länger gibt. Aber das kann ja wirklich alles sein. Was sind denn Initial Coin Offerings? Ist das vielleicht sowas wie Be Connect? Ach, okay, sign up und ihr bekommt 5 Coins. Okay, verstehe. Okay, Multi-Level Marketing ist quasi Pyramidenschema. Ne, wie heißt das? Pyramidensystem oder sowas? So, verkaufe unser geiles Fitnessprodukt und werbe neue Leute, die unser geiles Fitnessprodukt verkaufen und die werben wieder neue Leute. Was aber auch heißt, wisst ihr, was damit auch verboten ist? Verboten sein müsste? Ja, das ist nicht wirklich Multilevel-Marketing. Aber was auch verboten sein müsste, sind so Keyshop-Affiliate-Programme, weil ganz viele dieser Affiliate-Programme funktionieren folgendermaßen, oder unter anderem, nicht nur, was du selbst quasi verlinkst und verkaufst, wird gewertet, sondern wenn sich über deine Links jemand registriert und der dann wieder was verkauft, dann kriegst du bis zu sonst wie zur wievielten Generation was davon ab. Also das könnte da vielleicht auch runterfallen. Gut, Get Rich Quick ist ja eh Scam. Da finde ich gut. Ja, bei den anderen, da drüben, hier muss man sich erstmal überlegen. Also. Ja, gut. War der nicht im Knast Anfang des Jahres noch? Ja, das auf jeden Fall. Was nicht zwangsläufig schlecht immer sein muss für Content Creator. Aktuell ist halt das Problem so ein bisschen an dem offiziellen Twitch-Werbeblock, damit verdienst du halt gar nichts. Ich wusste nicht, ob Werbung für Suchtmittel es wird wacht. Es wird Werbung verboten für Drogen an sich. Nicht für das Gegenteil, oder? Aber ich kann irgendwie verstehen, dass sie das Drogenthema nicht auf Twitch haben wollen. Das ist allgemein auch nicht sonderlich werbefreundlich. So. Der letzte Punkt, okay, einmal gucke ich noch rein. So, wo ist es denn? Steht doch gar nicht. Wie der Verkauf, die Werbung oder der Handel mit Drogen, Schusswaffen, gefälschte Waffen, illegale Anhieße. Was? Sucht? Ach hier. Medizinische Einrichtungen wie verschreibungspflichtige Medikamente, medizinische Studien, Apotheken, Wundermittel und Suchthilfeeinrichtungen. Keine Ahnung, warum das verboten ist. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es eventuell in manchen Ländern Probleme gibt, dass sich irgendwelche zwielichtigen Typen und Unternehmen als Suchthilfeeinrichtungen verkaufen, es uns gar nicht sind. Ansonsten, na gut, ich meine, darfst du dann auch nicht mehr sagen, Leute, wenn euch schlecht geht, ruft die Seelsorge an oder so? Mal was. Also jetzt mal ernsthaft, habt ihr mal reingeguckt bei größeren Speedrunning-Events? Die dürften dann auch nicht mehr sich sponsern lassen von Ärzte ohne Grenzen und sowas. Oder für die was war beim letzten Event Alzheimer Stiftung und sowas? Das sind ja irgendwie in einer Art und Weise medizinische Einrichtungen, oder? Das sind Vereine. Gilt das nur für bezahlte Werbung oder Eigeninitiative? Ich habe das Intro gar nicht gelesen. Ja, mal gucken. Im Endeffekt, wie so oft bei Twitch-Regeln, meistens kräht da eh kein Haar nach. Es sei denn, du bist so groß, dass du auch genug Hate-Zuschauer hast, die quasi nur drauf warten, dass du Scheiße baust. Und wenn du ein bisschen aufpasst, ist eigentlich meistens kein großes Problem. Ja, mal gucken, was da rauskommt. Ja. Interessiert mich, was er zu sagen hat. Ich gucke mir da aber immer meistens irgendwelche Kurzzusammenfassungen an, wenn es um solche Sachen geht von ihm. Ich gucke den eigentlich ansonsten nebenbei immer übelst gerne. Ist einer der wenigen großen Streamer, die ich ab und zu mal gucke. Aber halt auch nicht oft, weil mich interessiert der Content an sich gar nicht. Mich interessiert oftmals, was er so zum Besten gibt, aber mich interessiert der Content an sich gar nicht, weil da gibt's doch echt Schlimmeres eigentlich. Ich meine, sein Chat besteht halt zum größten Teil, wenn er was sagt, aus sowas wie True Lul W oder keine Ahnung, aber das geht, also es gibt deutlich schlimmere Chats. Guck mal bei XQC mittlerweile rein, das kannst du gar nicht mehr lesen. Schwul und weh. Nee, wir haben gerade über die neuen Twitch-Regeln gesprochen. Insta, danke schön, den Sub. Nun gut, ja, Chat. Soll ich mal was Witziges erzählen heute von der Arbeit? wie immer, anonymisiert. Erstmal was trinken, nicht, dass ich das Hydraten vergesse. Und dann müssen wir uns mal eine Zusammenfassung angucken. Oh, was ist das? Java is mounting a Wait a minute. Ach, Java 21, die haben bestimmt wieder ein paar JavaScript und C-Sharp-Features geklaut und sagen jetzt neue Version besser. Eigentlich wollte ich mir eine Zusammenfassung angucken von der Apple. Ja, was war das gestern? Pressekonferenz? Java is mounting a huge comeback. Alles klar. Was ist mit dem rechten Typ auf Discord? Hat er nur etwas? Hat der nun was erzählt, dass er nicht rechts... What? Welcher rechte Typ auf dem Discord? Bei mir? Ich hab da schon lange nicht mehr reingeguckt. Solange er nicht gegen die Regeln verstößt, ist das ja alles okay. Ich denke mal, die Modgers haben da schon einen Blick drauf. Sobald er anfängt, irgendwelchen Blödsinn zu posten und was gegen die Regel verstößt, ist er weg. Aber keine Ahnung. Habe ich nicht gesehen. Modgers machen das schon. Also ich habe, wie gesagt, ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen. Ich meine, man sollte vielleicht auch nicht alles, was die Leute manchmal schreiben, mit größerem Interpretationsspielraum gleich immer auf, muss ein rechter Typ sein. Also ich weiß nicht, was er geschrieben hat, ja, man ist ja da teilweise echt schnell dabei, gleich zu sagen, oh hier, oder ganz, ganz böse rechts, man weiß es ja nicht, keine Ahnung. Also muss ich mal gucken, was er geschrieben hat, aber also die Mods bei mir auf dem Discord-Server, die sind in der Regel relativ zackig, wenn es um solche Geschichten geht, und wenn er wirklich irgendwas gegen die Regeln geschrieben hat, dann ist er auch, ist er wahrscheinlich schon weg. Und wenn nicht, wenn er nichts gegen die Regeln geschrieben hat und das nur deine Interpretation ist, also ich verlasse mich da auf meine Modgis. Na gut, wir können jetzt nicht, ehrlich gesagt, Discord-Polizei spielen und uns die Profilbilder, also wenn ich die Leute bannen müsste anhand ihrer Profilbilder, da müsste ich viele bannen. Wir können jetzt nicht Discord-Polizei spielen und uns die Profilbilder aller Leute angucken und anhand dessen das was bauen. Also, sobald die Leute nicht an die Regeln halten auf dem Discord, dann sind sie weg. Und ansonsten muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen. Ich kann nicht viel zu sagen. Holst du die Apple Vision Pro? Tja, das ist das Einzige, was ich tatsächlich schon mitbekommen habe von der Apple-Pressekonferenz. Nämlich, dass die irgendeine VR-Brille haben für 3.500 Euro. Das ist doch richtig, oder? Ja, genau, 3.500 Euro. Ob ich das ausgeben will, habe ich meine Zweifel. Ich weiß auch nicht, warum Apple ausgerechnet jetzt mit einer VR-Brille um die Ecke kommt. Wahrscheinlich, weil der Hype wieder ein bisschen abgeflacht ist und denkt, die Apple-Leute kaufen eh alles. Auf der anderen Seite vielleicht auch, dass sie jetzt, da sie jetzt ihre ARM-Based-Plattform haben, dass sie vielleicht was halbwegs energiesparendes, halbwegs klein erst jetzt zustande bekommen haben. Weiß nicht, wir gucken uns gleich mal eine Zusammenfassung an. Was verwendest du eigentlich für ein Tool für Teams? Könnte sowas auch in Teams sehr gut. Du meinst das hier? Be connect! Ach Leute, wenn man nicht mal Werbung für hasserfüllten Content machen darf. Leute, ist sowas schon hasserfüllt oder Hate Content mittlerweile?
Fick dich weg, du Homo-Fürst. Sonst kastriere ich dir die Eier.
Ist das auch schon hateful Content? Dazu kann ich zu meiner Verteidigung sagen, falls das irgendjemand jetzt auf Twitter posten will, dann poste das allerdings mal mit. 30 Tage Bann. Dann postet das allerdings mal mit. Der Friseur. Also ihr wisst, der Friseur ist schwul und er hat früher das selbst immer als Beleidigung benutzt oder so als Joke-Beleidigung. Der hat zu allem und jedem immer gesagt, Homo-Fürst. Ich glaube sogar, da müsst ihr mal gucken, ich glaube sogar in, das ist noch in irgendwie einem oder anderen altem YouTube-Video noch mit drinne, wo er so Dinger manchmal rausgehauen hat. Also insofern scheint das ja nicht ganz so schlimm zu sein. Es sind heute eh alle wirklich triggert wegen jedem Scheiß. Ich denke mir bei vielem, was man sich heute so im Internet durchlesen muss, gerade auf Twitter, die müssten alle mal 5 Minuten durchatmen und sich beruhigen, bevor sie quasi wild auf ihrer Tastatur rumschlagen. Ja. Dann würde sich die meiste Sache schon erledigen. Aber mitbekommen, ja. Also, das ist genau, wisst ihr, das ist unglaublich bescheuert. Das ist genau wie das okay ist, wie das okay Hand Emoji. Wo irgendwann 4chan angefangen hat, das zu verbreiten, dass das quasi so White Power Symbol ist und sowas. Und irgendwann, muss man sich mal vorstellen, irgendwann sind dann wirklich Rechte auf die Idee gekommen, gerade bei den Amis, das zu verwenden. Also das ist von einem übelsten Troll zu teilweise Leute, gut, die sind eh nicht mehr ganz sauber im Kopf, sind die dann wirklich drauf gekommen, das ernsthaft in dem Kontext zu benutzen. Also da kann man sich auch nur den Kopf schütteln. Ja, und das Pepe ist auch sowas. Ja, das ist echt das Beste. Weiß nicht. Ich vermute nicht, dass es um dich geht. Ich seh deinen Namen zum ersten Mal. Es kann nicht um dich gehen. Ja, ist so ein bisschen, ja. Poggers, moin. Radiosignale am Start. Das ist ja oftmals leider so. Sobald angefangen wird, irgendwelche Dinger zu verbieten, ja, so nach dem Motto, keine Pepe-Emotes mehr, dann gehen Pepe-Emotes durch die Decke. Ja, die drehen überall komplett am Rad. Wie gesagt, ihr kennt meine Meinung zu dem allgemeinen Empörmodus, den es in alle Richtungen gibt im Internet. Ich bin der Meinung, dass das eher dazu beiträgt, dass das alles noch schlimmer wird. Nicht, dass das da irgendjemand überzeugt, beziehungsweise sich die Leute beruhigen oder danach sagen, oh ja, da denke ich nochmal drüber nach, vielleicht könnten die ja doch recht haben. Das wird nicht passieren. Also durch diesen ganzen Empörungsmodus, den alle einschalten, verhärtet sich eigentlich nur alles weiter. Und im Prinzip bringt das sogar noch eher mehr Leute dazu, irgendwas zu haten, weil sie sich auf den Schlips getreten fühlen, die damit überhaupt nichts zu tun hatten ursprünglich. Also insofern. Tja. Manches ist auch nicht. Ist auch nicht alles gut, was im Internet und auf Twitter da so passiert. Ja, ist tatsächlich so. Aber alle. Ich ja auch. Ich sag ja gar nichts dagegen. Ich sicherlich auch. Also ich bin sicherlich auch bei vielen Themen der Meinung, dass das, was ich dazu denke, so das ist das Beste und überhaupt, ja. Und natürlich lässt man sich auch nicht gerne davon überzeugen, dass das jetzt Blödsinn ist. Das heißt, wenn jemand mich überzeugen möchte, Twitter ist gerade mit, das habe ich nur am Rande mitgekriegt. Wenn mich irgendjemand von was überzeugen möchte, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, also wenn es was ist, wo ich mir schon irgendwie die Meinung zugebildet habe, kann alles möglich sein. Wir müssen jetzt gar nicht so weit gehen und irgendwie super krassen Dinger ausbuddeln und so. So nach dem Motto, bestes Game 2022 oder irgendwie bestes Game aller Zeiten und sowas in der Richtung, ja? Also, oder was, irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Wenn das ein Thema ist, wo ich mir schon meine Meinung drüber gebildet habe, irgendjemand kommt dann, also wo ich sage, für mich ist das halt das Beste, und irgendjemand anderes kommt dann an und sagt, nein, ihr seid alle scheiße, wenn ihr nicht der Meinung seid, dass das und das Game ist. Ja gut, da bin ich eher nicht bereit, mir anzuhören, warum das das beste Game ist. Weil niemand lässt sich gerne von Anfang an sagen, ey, guck mal, du bist scheiße. Und jetzt sei mal gefälligst überzeugt von dem, was ich sagen will. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen blöde Mentalität, die sich die letzten Jahre gerade auf Twitter und so in Diskussionen breit gemacht hat. Dass man eigentlich, wenn man nicht super krass ins gleiche Horn bläst, aber so, also wenn man sich nicht versucht, noch zu übertreffen gegenseitig mit noch krasseren Meinungen dazu, zu einer Sache, dann ist man gleich schon dagegen und der Feind, ja. Dabei wollen die meisten Leute eigentlich nur nicht abgefuckt werden den ganzen Tag mit irgendeinem Scheiß, was ihnen am Arsch vorbeigeht. Sei es jetzt auf Twitter oder im echten Leben. Die meisten Leute wollen eigentlich nur ihr Leben leben und ihre Ruhe haben und nicht zwangsweise in irgendwelche Dinger reingezogen werden, die ihnen am Arsch vorbeigehen. Und vor allem nicht mit, ey, das ist ein Thema, von dem du noch nie was gehört hast und deswegen bist du mega ultra Spaß und total scheiße und wie kann das sein, dass du nichts dazu gesagt hast und du musst dich mal zwar gegen positionieren und die Leute denken sich nur, hä? Um was geht's überhaupt? Von was sprechen die? Warum bin ich scheiß? Hä? Ich weiß überhaupt nicht, um was es geht. Und dann ist das Erste, was die Leute machen, okay, natürlich, sie sind erstmal instinktiv, finden sie das scheiße, wo der Typ dafür ist, der ihnen gerade gesagt hat, dass sie kacke sind. Ja. Und das, also, die meisten Leute wollen eigentlich einfach nur ihre Ruhe und nicht permanent von irgendwelchen Leuten von der Seite angeranzt werden, von Themen, mit denen sie überhaupt nichts zu tun haben. Ja. Oh, die Katze ist an der Tür. Zack. Ja, ja, Chico. So, wieder da. Katz am Start. So, jetzt aber genug ans Ringen erinnern. Excellent. Atheno, danke schon für den Sub. Pog Arrive. Nee, nicht Pog Arrive. Wupp Arrive. Ich glaube, das war Twitter schon. Gucken wir uns das gleich. Ich glaube, das war auf Twitter schon immer. Immer so. Nur, dass ich das, glaube ich, noch viel mehr hochgeschaukelt hat die letzten Jahre über, ja. Gerade in der Corona-Zeit, da kamen da auch noch einige dabei, sodass du eigentlich fast schon dich nicht mehr wehren kannst auf Twitter, es sei denn, also das mitzubekommen, es sei denn, und jetzt kommt Lifehack Beste, was ihr machen müsst, ihr müsst einfach euer Land, in dem ihr wohnt, auf Twitter umstellen, auf Andorra. Wenn ihr nämlich in Andorra wohnt, bekommt ihr den ganzen Shit nicht mit. Ich zeige euch mal den Unterschied. Also, Twitter, wir gehen jetzt auf deutsches Twitter, ja, und wir stellen fest, dass Zeug trendet, womit ich nicht wirklich... Okay, der Dauerbrenner, der Lindemann, okay. Ja gut, wenn Gender, natürlich, wenn ich diese Trends schon lese, da weiß ich wieder, ich muss ganz schnell weg... Von Twitter Deutschland. So. Und jetzt, passt mal auf, jetzt gehe ich mal auf Twitter. Bei mir, ich muss mal hier drauf, so. Passt mal auf. Trends Andorra. Ich zeige euch mal meinen Screenshot von meinem Twitter. Trends Andorra. So sieht es bei mir aus. So, und jetzt seriously. Was ist besser? Ups. Was ist euch lieber? Wenn ihr euch diesen ganzen Müll hier durchlesen müsst in Twitter Deutschland? Oder wenn ihr in Andorra wohnt? Also welcher Trend ist euch lieber davon? Also ich bleib in Andorra auf jeden Fall. Weil ich einer von denen bin, die eigentlich einfach nur ihre Ruhe haben wollen und nicht permanent von der Seite irgendwie irgendeinen Shit mitkriegen wollen. Wie geht's der Katze? Warum hat die einen Verband? Ist nichts Schlimmes. Also, wahrscheinlich meinst du das hier. Du meinst wahrscheinlich das hier. Katze mit Verband. Ist nichts Schlimmes. Die Katze musste gestern Blut abnehmen. Beim Arzt, beim Tierarzt. Und danach kriegt man so einen Klebeding drum. Selbsthaftenden Verband. Die musste Blut abnehmen als Kontrolle. Wir waren nämlich vor ein paar Wochen schon beim Tierarzt. Und Chico ist alt, die ist glaube ich so 13 oder so jetzt. Die hat Schilddrüsenüberfunktion. Und die Nierenblutwerte sind auch nicht so tolle, aber das ist im Alter fast normal, dass die Katzen irgendwas in der Richtung haben. Und die kriegt jetzt seit, ich glaube, 3 Wochen, kriegt die für die Niere so Flüssigkeit übers Futter. Das futtert sie tatsächlich auch ganz, also ohne Probleme weiter. Und morgens und abends kriegt sie so ein bisschen Süßkram. Da ist Schilddrüsenmedikament drin. Und das hat richtig was gebracht. Also warum ich mit Chico überhaupt zum Arzt bin, lag daran. Ich meine, ihr seht es hier vielleicht so, das hier hinten ist ein Klon. So. Chico ist jetzt eine relativ kleine Katze, ja. Und die war, als ich die geholt habe aus dem Tierheim, war Chico auch recht dick. Ich kann euch jetzt kein Foto zeigen, aber na doch, hier unten rechts sieht man es noch ein bisschen. Aber nicht wirklich gut. Na, also als ich die aus dem Tierheim geholt habe, hat die ungefähr 5,2 Kilo oder so gewogen. Da war die recht chonker-mäßig. Und die hat jetzt aber die letzten Jahre über kontinuierlich ein bisschen abgenommen. Hauptsächlich deswegen, weil die bei mir mehr nasses Futter kriegt als Trockenfutter. Und früher hat die halt so Trockenfutter wie Chips gefressen quasi. Mir ist langweilig, ich gehe Trockenfutter fressen. Und bei mir kriegt die jetzt ordentliches Nassfutter, wenn sie es denn frisst. Manchmal kriegt sie auch übelst einen Lidl-Scheiß, weil sie ihn am liebsten frisst, aber okay. Und seitdem hat die immer ein bisschen abgenommen, ist jetzt aber seit bestimmt einem Jahr oder so mehr oder weniger stabil gewesen, so auf ja, 3,7 Kilo oder sowas, was für Chico echt von der Größe und so ein ganz gutes Gewicht ist. Und die hat jetzt in einem Monat 500 Gramm abgenommen. Oder in 1,5 Monaten. 500 Gramm, das ist extrem viel. Also es das heißt, rein rechnerisch hat sich aufgelöst. Quasi in 6 Monaten oder so. So, und dass das nicht so weitergeht, so weitergehen kann, ist natürlich klar. Deswegen war ich mit Chico beim Doktor und die haben Blut abgenommen und haben festgestellt, dass die bisschen schlechte Nierenwerte hat und vor allem hat die Schilddrüsenüberfunktion as fuck. Also, keine Ahnung. Wenn der Grenzwert irgendwie 10 ist, hatte Chico 50 oder so. Ja? Die hatte ziemlich, ziemlich hohe Werte. Und die kriegt jetzt morgens und abends. Ja, wir wiegen die regelmäßig. Die kriegt jetzt morgens und abends, kriegt die so ein bisschen Süßkram. Da ist Schilddrüsenmedikament drin. Und seitdem sie das kriegt. Also, die kriegt das jetzt seit 3 Wochen oder so. Und hat jetzt sogar schon wieder 40 Gramm zugenommen. Und ist insgesamt auch viel besser drauf, ja. Weil ich habe das schon gemerkt, so die letzten 1-2 Monate ist sie so richtig antriebslos rumgeschlichen die ganze Zeit. Ich meine, Chico ist alt, Chico pennt auch gefühlt 90% des Tages, das ist normal. Aber wenn die wach ist, ist die eigentlich immer ganz fit gewesen. Und da hat sie auch so die ganze Zeit so übelst rumgeschlichen nur noch. Und ja, das scheint aber wirklich das Problem gewesen zu sein. Weil da geht's jetzt deutlich besser, seitdem die den Kram kriegt. Und da war ich gestern mit der Katz beim Tierarzt. Und da haben wir nochmal zur Kontrolle Blut abgenommen. So, und das abnehmen lassen. Tierarzt wollte mich eigentlich gestern anrufen, haben sie vergessen und heute auch nicht. Also morgen muss ich ja mal anrufen, wie jetzt die neuen Blutwerte sind von der Katz. Wisst ihr, das nervt mich auch immer sowas, wie wenn irgendjemand sagt, ah, wir melden uns. Also, weißt du, normalerweise frage ich dann immer bei solchen Sachen, ja, soll ich heute Abend nochmal anrufen oder irgendwie sowas so. Und wenn es dann als Antwort heißt, ja, wir melden uns heute Abend bei Ihnen und dann kommt nichts, das regt mich immer ein bisschen auf. Ich meine, okay, die haben viel zu tun, das verstehe ich schon, ja. Dann hätten sie zumindest mal heute noch anrufen können. Oder die hätte eine von ihren Helferinnen abkommandieren können, mal halt anzurufen und durchzugeben, was Sache ist. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Aber ich verstehe, dass die viel zu tun haben. Aber mich interessiert halt, was mit der Katz ist. Wie kamst du eigentlich zu... Das ist eine schnell beantwortete Frage. Also was hat dich dazu gebracht, sie zu entscheiden, eine andere? Das ist tatsächlich relativ einfach zu erklären, wie ich zu Chico gekommen bin. Also Chico habe ich aus dem Tierheim. Bei uns hier in der Nähe aus dem Tierheim. Und also das ist daher habe ich Chico. Warum ich, aber was du wahrscheinlich wissen willst, ist, warum ich ausgerechnet Chico genommen habe im Tierheim und nicht irgendeine andere. Das ist auch tatsächlich recht einfach zu erklären. Und zwar, wir machen das anders. Ich zeig dir das mal kurz anhand, weil dass man. So, also, ich hab hier ja mal ein Video gemacht. Da sieht man ja alle meine Katzen. So, hier sieht man Chico. So, hier sieht man Chico auf dem Schrank. Hier sieht man Chico sich beim Streicheln, so. Hier sieht man Chico bei mir in Arm beißen. Guck mal, seht ihr das? Da war Chico noch eine ganze Ecke dicker vor 2 Jahren. Also, ich weiß nicht, ob man es richtig erkennt, aber da war noch ein bisschen mehr an Chico dran. Ja, da war die noch eine ganze Ecke dicker vor 2 Jahren. So, also, wie ich zu Chico gekommen bin, ganz einfach. Auf Chico, hüpf mal. Ja. Also, das hier ist die erste Katze, die ich hier im Haus hatte. Die haben wir vom Nachbar damals, ich nenn's mal geerbt. Der Nachbar ist damals gestorben und die Katze hat im Hof rumgestanden und gemauzt. Und da habe ich der was zu essen gegeben und ein paar Tage später hat sie gesagt, so, ich ziehe jetzt bei euch ein. Und dann ist sie 3 Wochen nicht mehr aus dem Haus rausgegangen, weil sie Angst hatte, wir schmeißen sie wieder raus, wenn sie vor die Tür geht. So, also das ist Original Katz FPS gewesen. Die war halt auch schon alt. Ja, so, die gibt es nicht mehr. Und ein bisschen später, also als das Original Katz FPS dann irgendwann nicht mehr gab, bin ich ein Jahr später oder so ins Tierheim und hab mir die hier ausgesucht. Die nächste, Moment. Die hier. Die ist richtiger Chonker gewesen. Oh na, Leute. Die war größer als Chico, aber die war richtig dick. Man sieht's ja hier, glaube ich, auch, ne? Also an der war richtig was dran. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es euch schon mal erzählt habe, aber ihr seht, also die Katze, die ist schon. Also die ist richtig, richtig, richtig. Richtig Chonker. Ratet mal. Okay, ihr kommt nicht drauf. Vielleicht habe ich es euch schon erzählt. Wisst ihr, wie die hieß? Das ist, glaube ich, so ziemlich der unpassendste Name für die dicke Katze hier überhaupt gewesen. Die hieß Barbie. Aber ich habe mir das nicht ausgedacht. Und die hat am liebsten vorm Fernseher gehockt. Also Barbie hat am liebsten vorm Fernseher gehockt und hat sich so Eichhörnchen-Videos angeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr eine Katze habt oder so. Also Barbie stand total auf Eichhörnchen-Videos. So, die Sache war die. Jetzt ganz kurzer Setge-Moment. Also hier steht ja auch, dass sie Barbie heißt. Also wir haben die aus dem Tierheim geholt im Frühjahr. Und eigentlich wusste man schon, dass sie krank ist. Wir wussten nicht so genau. Also das war auch mit ein Grund, weil wir uns gedacht haben, ey, guck mal, alte Katze, die wollen wir jetzt nicht im Tierheim sitzen lassen. Der geht's eh nicht mehr so gut. Die haben wir mitgenommen. Und die hat leider bloß noch ein Dreivierteljahr gelebt. So, und daraufhin. Moment, ja, hier ist wieder Chico am Start. So, und daraufhin, als sie gestorben ist, bin ich nochmal ins Tierheim gefahren und habe auch gesagt, ich bin wieder auf der Suche nach einer Katze. Und da habe ich mit der gleichen Frau gesprochen, mit der ich mir auch damals Barbie ausgesucht habe. Und ich glaube, die hatte ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass wir quasi eine Katze von ihr bekommen haben, die bloß noch 3/4 Jahr gelebt hat. Wobei die nicht wirklich was dafür konnte, man wusste das ja von Anfang an. Und die hat uns angerufen dann, also wir haben ein bisschen geguckt Und die hat uns dann ein paar Tage, nachdem wir im Tierheim waren, hat die uns angerufen, hat gemeint, es kam gerade eine ganz neue Katze rein, ganz furchtbar niedlich und lieb und sonst was. Und die würde sie gerne möglichst schnell vermitteln, weil die ist auch andere Katzen und so überhaupt nicht gewöhnt und das wäre genau das Richtige für uns. Und dann sind wir da hingefahren und dann saß dann halt Chico da. Ja. Guck mal, da war es noch richtiger Chonker hier. Guck dir, seht ihr das? Seht ihr, wie dick Chico mal war am Anfang? Guck mal, wie dick Chico gewesen ist. Chico war mal richtig, guckt euch das mal an. Chico war mal richtig dick. An der war mal richtig was dran. Ja, so und so bin ich zu Chico gekommen. Weil die aus dem Tierheim angerufen hat, hier daheim, hat gemeint, ist gerade hier perfekte Katze für euch reingekommen. Und da sind wir hingegangen, haben uns Chico angeguckt, haben festgestellt, Chico hat Schiss vor allem. Also Chico hat wirklich, also die darf ja mittlerweile sogar raus auf die Terrasse. Ja, da habe ich so einen Vorhang hin, dass sie nicht rauskommt. Und die hat Schiss vor allem. Also wenn der Nachbar oder wenn von den Nachbarn einer aus dem Fenster guckt, ist sie schon auf dem Weg zur Tür. Oder noch, also was sie immer richtig schockt, die Nachbarin klopft manchmal Teppiche aus auf dem Balkon. Das klopft dann immer so ein bisschen. Boah, ey, da müsst ihr mal sehen, wie schnell die zur Tür rennt. Die anderen zwei hat das überhaupt nicht gejuckt. Also sowohl die Original-Katze FBS als auch Barbie hat das überhaupt nicht gejuckt, wenn da draußen was war. Ja, also, genau, Freigänger. Das hier schon immer. Also war schon immer frei, seit Anfang an. Freigänger. Und Barbie auch. Die, also, soweit ich weiß, kam Barbie von irgendeinem tschechischen Bauernhof oder so ursprünglich. Das heißt, die weiß, wie es draußen ist. Oder wusste, wie es draußen ist. Ja, und Chico. Guck, wie dick die da noch gewesen ist. Ja. Barbie hat gerne Eichhörnchen-Videos gehabt. Chico nicht. Chico steht nicht so auf Videos. So, und Chico war eigentlich reine Wohnungskatze. Wurde uns gesagt. Aber irgendwann bin ich auf die Idee gekommen und habe mir so ein Netz gekauft für die Terrasse. Jetzt nicht so ein Balkonnetz, sondern sowas Spezielles. Also nicht Schutznetze 24, keine Ahnung. Also nicht sowas für einen Balkon, sondern ich weiß auch nicht mehr, wo ich das bestellt habe. Zumindest, was ich gekauft habe, ist folgendes. Ich habe ein Stahlseil gekauft und ein ziemlich engmaschiges, so geflechtetes Netz. So, und das Stahlseil habe ich gespannt, habe ich halt zwei Haken in die Wand gemacht. Das Stahlseil habe ich gespannt vorne am Eingang von der Terrasse lang. Über dem Eingang von der Terrasse lang. Und darüber habe ich das Netz gemacht. Also das ist kratz- und bissfest, das ist katzengetestet, das Netz. Das habe ich da drüber gemacht. Und jetzt kann man das, wenn man auf die Terrasse will, kann man das Netz einfach so zur Seite schieben oben, oft über dem Seil lang. Oder ansonsten macht man es halt zu. So, ich habe dann unten halt so ein Brett draufgelegt. So, und jetzt kann Chico raus und quasi auf der gesamten Terrasse sich austoben, kann aber nicht abhauen. Weil er halt Netz drüber ist. Alter, Chico, warst du mal dick? Das fällt mir ja jetzt erst auf. Meine Güte, Chico, bist du mal dick gewesen, ey. Guckt euch das mal an hier. Guckt euch mal das hier an gegen. Guckt mal hier. Ich meine, außer dass hier noch der Bauch ein bisschen hängt. Aber Leute, mega chonker Chico. Ziemlich dünner Chico. Guck mal hier ist nichts mehr unten. Das ist eigentlich alles ganz, ganz normal. Und hier ist richtige Kugel am Start. Also hier ist Chico ja nochmal richtig Pepo-fett. Die chonkert, genau. So, ich habe mich genug über meine Katze ausgelassen. Ja. Wie gesagt, habe ich ja gerade erklärt. Du wirst erstaunt sein, das sind nicht die einzigen Tabs. Hier habe ich noch Tabs und hier habe ich auch noch Tabs. Also, guck mal, es reicht nicht. Ich habe zwei. Hier habe ich keinen, aber in meiner VM habe ich noch welche. Deine da magst, wenn man pfeift. Also meine. Guckt da nur blöd, wenn man pfeift. So also ein bisschen. Da guckt sie mich an, was willst du von mir? Keine Ahnung. Bin ich mir nicht sicher. Man kann sich aber auch einfach gescheites Katzenfutter kaufen mit hohem Fleischanteil. Das geht ja auch. Also ich hatte mal Katzenfutter. Oh, ich weiß nicht mehr, von welchem Hersteller das ist. Das war 100% Thunfisch und 100% Hähnchen. Und wenn man das Katzen... Also normalerweise, ihr kennt das vielleicht. Normalerweise, wenn man Katzen- oder Hundefutter aufmacht, so dieses, das Billigfutter, so was es vom Lidl und so gibt. Das stinkt übelst. Okay, für uns. Ich meine, Katzen mögen das furchtbar geil finden oder so. Das stinkt übelst. So, und ich habe mal so ein Set gekauft. Nee, das war, ich glaube, das war Thunfisch und Huhn oder irgendwie so eine komische Mischung. Oder, nee, Thunfisch und Ente. Und, keine Ahnung. Das war zumindest hochwertig. Das habe ich aufgemacht. Und das hat gerochen so wie, als könnte... Also nicht, dass man es machen sollte, ja. Aber das hat gerochen wie, wenn ich vom Lidl irgendwie was gekauft habe, was ich jetzt gleich in die Pfanne hauen will und anbraten. Also das hat auch noch ordentlich gekostet. 100% Thunfisch, 100% Hähnchen. Das war kein billiges Katzenfutter. Also das war quasi ungefähr so teuer, wie wenn ich zum Lidl gehen würde oder zum Edeka Fleischtheke und sage, hier, auf geht's, ich will was bestellen. Das hat aber auch so gerochen, wie als könntest du es selbst essen. Was ich natürlich nicht gemacht habe, aber das ist ein Riesenunterschied zu einem billig Lidl-Futter. Ja, Katzen können halt richtig alt werden. Ja, so muss das sein. 9 Babys. Da will ich mal schnell gucken, dass die ratzfatz sterilisiert, kastriert, was auch immer wird. Weil ansonsten hast du öfters mal 9 Babys. Willst du denn... Na klar. Ich hatte jetzt 3 Stück. Also ich hoffe ja, Chico macht's noch ganz lange, ja. Aber natürlich hole ich mir nach Chico neue Katzen. Ich werde, bis ich in Rente gehe, immer... Warum nicht? Ich hatte, sogar wie ich klein war, fand ich Katzen schon super. Warum soll ich mir keine neue mehr holen? Ich werde mir auf jeden Fall eine neue holen. Aber wie gesagt, ne, also... Ich gehe davon aus, Chico gibt's noch eine ganze Weile. Vielleicht hole ich ja auch Chico irgendwann nochmal eine zweite. Eigentlich hat Chico... Also der Grund, warum ich keine zweite habe bei Chico ist... Chico hat Schiss vor allem. Und Chico, das hat man im Tierheim, die haben das im Tierheim ausprobiert. Die haben auch explizit gesagt, das ist tatsächlich eine Katze, die als Einzelkatze, die Einzelkatze sein will. Normalerweise sagt man immer, Katzen ist viel zu langweilig alleine und sowas. Und es ist viel besser zu zweit. Aber Chico hat Schiss vor allem. Und die hat, das muss man sich mal vorstellen, ne? Im Tierheim saß die in ihrem Käfig drinne und da war so kleine, freche Babykatze, die da rumgeflitzt ist. Die war, keine Ahnung, 10 cm groß oder so. Das war Mini-Katze, die da rumgeflitzt ist. Und die ist dann irgendwann hochgeklettert und bei Chico in die Box gehüpft. Also in den Käfig gehüpft, im Tierheim, wo Chico auch drin war. Die haben das so gemacht, irgendwie, dass irgendwie ab und zu mal am Tag wurde das alles aufgemacht. Da konnten die Katzen ein bisschen rumstelzen und so. Und Chico hat sich da schon nicht rausgetraut. Und da ist diese 10 cm Babykatze, ja, in den Käfig von Chico gehüpft. Und was hat Chico gemacht? Also alle meine anderen zwei hätten Folgendes gemacht. Die hätten an der Babykatze geschnuppert und hätten sich gedacht, ah ja gut, solange die nicht an mein Futter geht, juckt's mich nicht. Was Chico gemacht hat ist, Chico ist auf die höchste Ebene in ihrem Käfig gekrabbelt, in ihren Korb rein und hat angefangen zu fauchen. Vor einer 10 cm Babykatze. Also Chico hat, ohne Schiss, ohne Spaß, Chico hat Schiss vor allem. Wenn ich zu schnell durch den Flur laufe, rennt sie. Die hat wirklich Schiss. Gut, bei mir hat sie sich jetzt mittlerweile schon dran gewöhnt, aber am Anfang, also ich weiß nicht, was die mit der gemacht haben, wo die herkommt, aber Chico hat wirklich Schiss vor allem. Leute, könnt ihr euch vorstellen, Chico hat Angst vor Flummis. Normalerweise, also alle Katzen, die ich bisher hatte und kannte, fanden Flummis was ganz Tolles. Flummis ist das Beste. Chico hat Angst vor Flummis. Ich nehme den Flummi und werf den so nicht schnell, so langsam in den Flur. Der duppt einmal auf, der Flummi, und Chico rennt in die entgegengesetzte Richtung weg. Also Chico hat Schiss vor allem. Also das, ich kann mir das nur so erklären, dass die... dass wo die hergekommen ist, dass sie die nicht gut behandelt haben müssen. Sonst würde ich nicht verstehen, warum es da so... Also, das muss ich sagen, die haben uns Chico tatsächlich damals im Tierheim, die haben wirklich gesagt, das ist die Ausnahme. Chico ist reine Hauskatze und Chico mag gar keine anderen Tiere und hat Angst vor anderen Tieren. So, sollen wir, okay. Aber ich muss sagen, seitdem ich Chico rauslasse auf die Terrasse, die darf ja schon eine Weile raus. Ich hab euch das ja gerade erzählt, ich habe die Terrasse ja quasi so katzensicher gemacht, dass sie nicht abhauen kann. Und also ich habe eben mehrstufige Sicherung. Ich habe das Netz an der Terrasse und der Hof selber ist auch nochmal halbwegs katzensicher. So, und seitdem die raus darf auf die Terrasse, habe ich auch den Eindruck, ist Chico viel besser drauf. Also Chico ist so planlos, die wird sich verlaufen und immer zurückfinden. Ja, ist bei mir genauso, also ohne Mist, seitdem Chico raus darf, die darf jetzt auch schon, über ein Jahr darf die schon raus, das war letzten Sommer war das schon da, wahrscheinlich, nee, noch, ich glaube, das haben wir sogar noch Anfang von Corona, die darf schon 2,5 Jahre oder so raus, und, aber seitdem die raus darf, ist Chico viel besser drauf, habe ich zumindest den Eindruck, ja, und die mag mich mehr als vorher, ich glaube, also was heißt die mag mich, die schleimt bei mir viel mehr rum als früher, die Katz. Ich glaube irgendwie, dass sie das schon kapiert hat, dass ich ihr das jetzt quasi so gemacht habe, dass sie raus kann. Also, nee, also sie checkt nicht, dass ich das umgebaut habe, dass sie raus kann, aber Chico hat kapiert, dass ich derjenige bin, der sie rausgelassen hat zuerst. Und das fand sie super. Dass ich natürlich auch die Terrasse da so weit umgebaut habe, dass sie da raus kann, das weiß sie natürlich nicht. Aber die hat schon gecheckt, dass ich sie da jetzt zum ersten Mal rausgelassen habe und das fand sie ganz toll. Und seitdem schleimt die auch viel mehr bei mir rum. So. Es könnte aber auch dran liegen, dass sie dann jetzt 2,5 Jahre länger da ist. Keine Ahnung. Das ist doch so nice. Also das hat Chico tatsächlich noch nie gemacht. Chico beißt und kratzt mich nur, wenn sie überkommt, weil sie jetzt irgendwie ganz wilde Spielanfälle hat. Aber dann beißt die auch nicht richtig fest, sondern ja, ein bisschen, also nur wenn sie überkommt. Den einzigen Fehler, den man nicht machen darf, ist bei der, wenn sie anfängt, ein bisschen zu beißen und kratzen, die Hand wegzuziehen, weil dann tust du dir weh. Wenn du die Hand da lässt, dann passiert eigentlich gar nichts. Da muss man sich aber auch erstmal dran gewöhnen. Weiß man ja nicht. Ja, wenn man die Katze nicht kennt und die Katze fängt an, in die Hand zu beißen und du denkst dir, okay, wenn die jetzt noch ein bisschen mehr beißt, dann tut's weh und dann blutet's, dann ziehst du vielleicht die Hand instinktiv weg, aber dann ist Chico der Meinung, sie muss die Hand jetzt fangen. Wenn du die Hand einfach da lässt, ist eigentlich alles okay. Und das ist dann auch das Einzige, was meine Katze mag, ist, wenn es ums Spielen geht, ist entweder so mit meiner Hand spielen oder das Einzige, was sie sonst noch mag, ist so eine komische Angel, wo allerdings nichts mehr dran ist, sondern nur noch der Faden dran hängt. Aber den Faden finden wir auch furchtbar geil. Ja. Ja, die brauchen manchmal ein bisschen für... Ja, das ist normal, dass sie am Bauch nicht gestreichelt werden wollen. Also das habe ich auch jetzt, das habe ich auch schon gelernt. Also auch bei den letzten schon oder schon früher, wo ich kleiner war. Nur weil die sich auf den Rücken legen zum Bauch streicheln, dann heißt nicht, dass sie Bauch gestreichelt werden wollen. Das heißt eher so eine Geste wie, ach guck mal, wie schön entspannt ich bin. Und die meisten mögen das nicht, am Bauch gestreichelt zu werden. Das ist eher so, ich bin super entspannt. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dieses ich leg mich so seitlich hin, ist bei Katzen auch oftmals Verteidigungshaltung, weil, es gibt ja so Leute, die sagen, oh, guck mal, die Katze unterwirft sich so, weil sie so auf dem Rücken liegt. Stimmt überhaupt nicht. Das ist Verteidigung, also oftmals Verteidigungshaltung, was die auch in freier Wildbahn machen, weil sie dann eben mit den Krallen von den Hinterbeinen und mit den Krallen von den Vorderpfoten sich verteidigen können. Also auf den Rücken legen ist oftmals, also je nachdem natürlich, was die Katze für Anzeichen hat, ist das auch Verteidigungshaltung. Also nur weil sich eine Katze irgendwie auf den Rücken legt, ich würde im Leben nicht an den Bauch gehen. Also wenn du gekratzt werden willst, dann geh an den Bauch, ja. Wobei ich ja manchmal meine Katze ein bisschen ärgere. Ich tue dann halt so, als will ich da an den Bauch gehen und dann kann sie mich versuchen zu fangen. So, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Okay, Chat, was wollen wir uns als erstes angucken? Wir haben noch eine Stunde Zeit. Also, wir gucken uns heute auf jeden Fall an das Wichtigste, was bei der Apple-Konferenz rausgekommen ist. Wollen wir uns vorher angucken, warum Java a huge comeback macht? Java. Oder auch Java vielleicht. Am schlimmsten finde ich ja JavaScript, wie er das immer ausspricht. JavaScript. Okay. War da gerade die Suche reingeklitscht? Ja. Okay.
It is June 5th, 2020.
JavaScript.
3, and you are watching the Code Report. Java is hands down.
Java. Ich mag die Aussprache, ist zu geil. Also wahrscheinlich ist sie sogar richtig.
It is June 5th, 2020.
Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine offizielle Aussprache von Java gibt. Ich dachte früher zumindest immer, dass Java was mit dieser Insel zu tun hat. Allerdings wurde ich eines Besseren belehrt, dass Java gar nicht wirklich was mit der Insel zu tun hat, sondern dass das wohl tatsächlich von dem Kaffee kommt. Ja. Und wisst ihr, Quizfrage, ohne zu googeln, Leute, und es gibt auch nichts zu gewinnen, Five-Head-Test. Wisst ihr, wie der Binary Header ist von einem Java Binary, also der File-Type Header, oder wie nennt sich das? ELF Header oder sowas? In Hex. Der Binary Header von einem Java Executable. In Hex. Ich habe gedacht, wir haben hier irgendwelche krassen Java-Kenner. Coffee, fast. Es ist Kaffee, Babe. Kaffee, Babe, oder wie auch immer man das ausspricht. Ihr wart schon halbwegs nah dran, ja. Auch dürfen wir das jetzt überhaupt auf Twitch noch sagen? Weil neue Guidelines und so. Ich hab gedacht, wir haben hier krasse Java-Hackermans. Die wissen das. Okay, also, Java.
It is June 5th, 2023, and you are watching the Code Report. Java is hands down my all-time favorite programming language. To make fun.
Ich wollte gerade schon sagen. Ich wollte gerade schon sagen, das kaufe ich ihm aber nicht ab.
Watching the Code Report. Java is hands down my all-time favorite programming.
Bis hierhin habe ich mir schon gedacht, das wird krasser Chibate, aber danach ja.
To make fun of. Python developers roast it for having so much boilerplate. C developers laugh at absurd class names like Abstract Factory Manager Singleton Service Manager Factory. C plus.
Leute, so sehr das immer gememt wird, die Klassennamen von Java. dass die besten Memes sind die und die besten Witze sind die, die recht nah an der Realität sind und trotzdem irgendwie das Ganze nochmal auf die Spitze treiben. Also Java-Klassen, so weit von der Realität fern ist dieses Beispiel nicht. Man muss aber sagen, das hat nicht nur Java das Problem. Ich habe auch schon in .NET teilweise Klassennamen gesehen, die sind nicht mehr feierlich. Wobei ich in .NET tatsächlich relativ selten sehe, dass irgendwas Manager heißt. Factory, ja, ist sogar im .NET Framework öfters mal drinne. Singleton selber sehe ich auch äußerst selten in Klassennamen drinne. Aber sag mal so, in .NET fällt mir eigentlich hauptsächlich, dass Factory manchmal vorkommt. Aber der und Service. Service und Factory. Aber das ist tatsächlich gar nicht mal so weit weg. User, ah, du hast recht, tatsächlich. Ja, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Du hast recht. Ja, ja, ja. Aber es ist keine Manager Factory. Ja, du hast recht. Stimmt, gibt's auch. Ist mir gerade nicht eingefallen. Aber es ist nicht so weit weg von der Realität.
C++ developers hate that you can't blow your legs off with memory management as easily, and JavaScript developers are still trying to fix things like dates they copied from Java over 20 years ago. Unfortunately, I have some bad news. Public static void main string args will no longer be a requirement to write hello world.
Wait a minute, haben die sich das von C# abgeguckt? Können die jetzt auch scharf sehen, ja? Insert den 0850. Pains Champ Java C# Witz. Weil das haben die in C# auch vor noch nicht allzu langer Zeit eingeführt, dass man, wobei man in C# tatsächlich das hier weglassen kann und direkt Console Writeline schreiben darf. Allerdings, und da muss ich mich jetzt mal outen, Gachibus, ich mag das nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wir gucken das Video erstmal weiter.
In Java 21, rendering an entire industry of Java boilerplate memes static, null, and void. And that's not good for people like me who make a living making fun of Java, because I need that boilerplate to put food on my family. It's great news, however, for anyone who wants to learn Java, or more accurately, anyone who's forced to learn Java. This new feature is called unnamed classes and instant main methods, and allows you to create a main method without a class and public static void main string args. This is a great change, but I think we could actually make things a little bit better by also removing void. And actually, why do we even need a main function in the first place?
Ja, genau.
We could get rid of that altogether.
Also so sieht es in C# aktuell aus. Das ist erlaubt, ja, als Einstiegspunkt. Ich muss aber sagen, ich bin tatsächlich im Nachhinein, ich fand das Feature, als sie das in C# eingeführt haben, auf dem Papier ziemlich gut. Ich habe mir nämlich gedacht, okay, das ist nice für Beispiele und überzeugt die ganzen Python und Express.js und sonst was Fanboys, dass sie sich mal C# angucken, weil es jetzt auch so kurz und knackig ist. Aber wenn man weiß, wie C# das unter der Haube handelt, finde ich es tatsächlich besser, man würde es einfach klar hinschreiben. Weil dadurch, dass man das so schreiben kann, suggeriert das ja irgendwie, dass C# quasi Code außerhalb von Funktionen kann oder noch besser, Funktionen außerhalb von Klassen kann. Und das stimmt beides nicht. Was ich übrigens auch persönlich nicht verstehe, warum in C# nicht direkt Funktionen außerhalb von Klassen erlaubt sind. Auf der einen Seite, also ja, ich weiß, mit Umwegen geht das natürlich, ja, du kannst irgendwelche Lambda-Ausdrücke, Variablen zuweisen oder du kannst lokale Functions machen und sowas, aber warum kann ich in C# nicht einfach schreiben, int blub? Und das ist dann eine Funktion, die nicht zu irgendeiner Klasse gehören muss. Ja, oder man vielleicht hätten sie dafür irgendwie einen File-Names, irgendwas. Oder irgendwas, was man direkt im Namespace aufruft, was auch immer. Gibt es sicherlich ein paar gute Sachen. Das verstehe ich tatsächlich nicht, warum man das in C# nicht gemacht hat schon längst, weil sie versuchen, die letzten Versionen über die Sprache immer funktionaler zu machen. Also nicht Java, sondern C#. Und da würde das irgendwie einfach dazu passen. Und es geht ja auch schon über ein paar kleine Umwege, warum nicht einfach Top-Level-Funktionen erlauben. Das verstehe ich in C# tatsächlich nicht so ganz, warum sie das gemacht haben. Aber nachdem das nicht der Fall ist, und ich denke, jetzt mal zurückzukommen zu Java, ich denke, dass sie das in Java ähnlich machen werden wie in C-Sharp, wegen Objektorientierung. Ja gut, aber wie gesagt, sie versuchen die Sprache deutlich funktionaler zu machen, die letzten Versionen über. Und sie sind selbst auch, wenn man sich mal ihre ganzen Bilder- und Interface-Geschichten ansieht, die sie eingeführt haben, die sind selber auch in der Standard-Library in .NET nicht mehr so richtig krass objektorientiert unterwegs wie früher. So, und ich vermute mal, dass Java, wenn sie sowas einführen, das genauso machen wie C#, nämlich, dass sie das einfach faken. Und deswegen bin ich auch gar kein Fan mehr davon mittlerweile. Wie gesagt, ursprünglich dachte ich mir, das ist eine super Idee, sowas einzuführen. Das überzeugt die ganzen Python-Fanboys, sich mal eine ordentliche Sprache anzugucken. Keck, wait. Aber unter der Haube generiert das hier einfach nur für dich automatisch eine Static Void Main oder Static Int Main Args Methode. Und eine Klasse drumherum. Und das ist mir zu viel Magic unter der Haube. Wenn es das doch eh braucht, weil die Runtime oder was auch immer, der Compiler oder wie auch immer, das sonst nicht übersetzen kann, warum lass es die Leute doch einfach hinschreiben? Dann weißt du wenigstens, was passiert. Weil unterm Strich sorgt das einfach nur für Verwirrung. Weil du denkst, du kannst einfach Code in eine CSS-Datei schreiben und es geht. Es funktioniert aber gar nicht. Es funktioniert nur bei der allerersten Datei, weil bei der nächsten Datei sagt er, wahrscheinlich sowas wie Duplicate Declaration Static Main. Oder nee, der sagt was anderes. Der sagt irgendwie Top-Level Statements only irgendwie in einem File oder irgendwie sowas. Deswegen muss ich sagen, ich fand's cool bei der Ankündigung, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es war keine so gute Idee. Und einige Sachen, die sie in C#, die letzten Versionen eingeführt haben, dachte ich mir, eigentlich ganz cool, aber der Konsistenz halber und der Logik halber hätte man es vielleicht lieber sein lassen sollen. Auch die ganze Geschichte, die sie jetzt einführen mit Record Struct, Class Struct, Ref Struct und jetzt demnächst Top-Level Constructors und sowas, oder nee, wie heißt das? Class-Level Constructor. Da blickt doch keine Sau mehr durch. Und du hast dann Sachen, die sehen total ähnlich aus, aber verhalten sich im Detail anders. Das hätte eigentlich alles nicht sein gemusst. Also Record Types ist okay gewesen, aber die ganzen anderen Dinger drumherum, ich weiß ja nicht. So, aber wir sind ja bei Java. Keksdose fragt, habe ich das richtig verstanden? Oder ich habe das nicht ganz verstanden. Also muss ich jetzt in Zukunft nicht mehr die Static Void Args Methode... Ja, das hast du richtig verstanden. Du kannst es jetzt abkürzen. Allerdings, ich vermute, dass sie das genauso machen werden wie in C#, dass die unter der Haube exakt das gleiche generieren, wie vorher nötig war, nur dass du es nicht mehr schreiben musst. Und das wird da auch für Inkonsistenzen sorgen, weil die Leute verwirrt sind, warum sie nur in einem File das benutzen dürfen. Nutzt keiner? Also in der .NET-Welt ist das mittlerweile sogar im Standard-Application-Template so, dass das benutzt wird mit Top-Level-Statements. Go ist nicht einfach. Go ist versucht möglichst widerspruchsfrei zu sein. Okay, einfach. Okay, wenn du das mit einfach meinst, gebe ich dir recht. An sich muss ich sagen, ist Go nicht einfach, wenn es um die kurz und knackige, elegante Umsetzung von manchen Sachen geht. Zum Beispiel musstest du jahrelang Nested Schleifen in Go schreiben, weil die halt gesagt haben, Nested Schleifen ist besser als irgendwie Array-Filter. Was ich mega bescheuert fand. Aber gut, das war halt die Go-Philosophie. Die haben gesagt, okay, es soll alles möglichst schön klar sein, dass man immer sieht, was passiert und immer nur möglichst einen Weg geben. Wobei selbst das ja bei Go nicht so ganz stimmt. Ja? Du hast bei Go so Sachen wie deine Error-Objects, du hast aber trotzdem einen Panic. Und du hast einen Recover von dem Panic. Heißt das Recover in Go? Oder war das Rust? Bringe ich das jetzt durcheinander? Bringe ich das durcheinander? War das Rust? Go, Panic, Recover? Ja. Also sprich, das ist so ein Ding, was ich bei Go auch nicht so ganz kapiert habe. Auf der einen Seite, ja, soll man Error-Handling machen über, ja, Return-Objekte. Allerdings auf der anderen Seite hat man Panic und Recover, was wiederum sowas ähnliches wie ein Try-Expect ist. Oder Try-Catch ist. Ja, gut, was auch. Aber insgesamt möchte Go relativ widerspruchsfrei sein und das kriegen sie eigentlich auch ganz gut hin. Ah, du hast zwar immer noch drei Varianten, wie du deine Variablen anlegen kannst, aber die haben tatsächlich sogar ihren Sinn. Ja, du kannst ja in Go, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich aus dem Kopf hinkriege, du kannst ja in Go schreiben, war blub gleich 1. Nee, Moment, Schwachsinn. Moment. Go, int. Oh Gott, ich krieg Go aus dem Kopf nicht hin. Ich glaube, das geht. Dann kannst du irgendwie sagen, int plup. Und das geht auch ohne. Und dann kannst du so machen. Noch. Ja, also. Ich kenne die Guidelines, zumindest immer, wenn ich was in Go mache, kenne ich sie kurzzeitig. Wann man was verwendet. Aber das ist auch nicht so ganz klar. Aber Go versucht tatsächlich relativ widerspruchsfrei zu sein. Und das ist, glaube ich, auch das, was man der Sprache vom Style her mit am ehesten noch anrechnen kann. Ich persönlich mag Go von der Syntax her nicht. Ich habe auch schon, wir haben sogar im Stream schon Sachen in Go programmiert. Es ist nicht so, dass man nicht Go nicht gut programmieren könnte. Also Go ist durchaus in Ordnung. Ich muss sagen, ich finde die Standard-Library teilweise ein bisschen, auch wenn das eines der Punkte ist, die immer übelst hoch gelobt wird von Go. Go hat coole Sachen in der Standard-Library, aber manche Sachen fehlen einfach, ja. Zum Beispiel wie ordentliches Date-Time-Handling. Die haben viele Sachen drin, die man braucht, aber so essentielle Sachen wie zum Beispiel einen ordentlichen Timestamp-Typ haben sie nicht. Ich weiß, es gibt Time-Delta, aber mit Time-Delta kannst du nicht gescheit rechnen. So, also, wo ich mir immer so denke, ja, cool, gibt es, ah nee, aber das, was ich machen will, geht so ohne weiteres nicht. Da muss ich selbst irgendwas basteln. Das hat mich teilweise manchmal ein bisschen an C++ erinnert. Aber insgesamt ist Go tatsächlich ganz angenehm. Aber trotzdem muss ich sagen, ich persönlich mag die Go-Syntax nicht. Was ich auch ein bisschen nervig finde bei Go, was ich aber auch verstehen kann, dass es irgendwie Sinn macht, aber ich mag es nicht, ist diese erzwungene diese erzwungene Syntax-Checking-Geschichte. Ja, dass du nicht kompilieren kannst, wenn was auskommentiert ist. Dass das nicht kompiliert, wenn du die if-else-Klammern falsch gesetzt hast. Oder falsch gesetzt hast in Go. Logik. Also, das ist was mich bei, dass du Imports nicht einfach mal drin stehen lassen kannst, wenn du mal kurz halt was auskommentieren musst. Und sowas. Also, einiges an Go nervt. Vieles fangen IDEs ab, weil die mitdenken. Aber es gibt schon ein paar Sachen, die nerven. Ich kann bei den meisten Sachen nachvollziehen, warum man sich dafür entschieden hat, aber trotzdem ist Go nicht so richtig mein Fall. Nee, das glaube ich nicht, dass es einen Error gibt, wenn man das nicht macht. Du kannst sicherlich immer noch Static Void mal hinschreiben, allein schon die 100 Jahre Java Legacy Code. Da haben sie aber viel zu tun, zu C++ aufzuschließen. Also ich glaube, im Thema Bullshit schließt keiner jemals wieder zu C++ auf. Ich glaube, die einzigen, die Bullshitterei von C++ noch übertreffen können, sind irgendwelche so esoterischen Programmiersprachen, die explizit erschaffen wurden, um Kacke zu sein. C++ ist die einzige Programmiersprache, die es schafft, scheiße zu sein, obwohl man eigentlich nicht scheiße sein als Ziel hat. Das schaffen sonst nur so Sprachen wie Brainfuck oder Whitespace oder sowas. Nein, selbst PHP ist nicht kacke. PHP ist mittlerweile sogar ganz okay, gerade mit irgendeinem halbwegs gescheiten Framework. Aber C++ ist die einzige ernst gemeinte Programmiersprache, die es schafft, sich über die letzten Jahre noch wirrer und noch widersprüchlicher immer wieder zu gestalten. Ja, also Werbung für hasserfüllten C++-Content darf ich nicht machen. C++ ist auch gut, wenn man kein Legacy-Code hat. Hast du dir mal angeguckt, die Hilfeseite von Enable Content? Moment. Pass mal auf, wo wir dabei sind, C++. Wo? So. Okay. So. Und jetzt erzähl mir nochmal, dass modernes C++ gut ist. Ich gebe zu, das ist ein bisschen fieses Beispiel, weil Templates aber schon mal Abfuck an sich sind. Templates sind quasi eines der geilsten und beschissensten Features von C++ zugleich. Ja, ne? Also allein schon, dass sowas in der Standard-Library drin ist und du brauchst, weißt du schon mal, es ist komplett lost. Standard ist trivially destructible. Da weißt du echt Bescheid, oder? Da weißt du, die sind nicht mehr ganz dicht. Und vor allem das hier, Alter, das verstehe ich. Na gut, aber jetzt mal, wie gesagt, also C++-Templates sind eines der geilsten und beschissensten Features in einem. Was dieses Beispiel, weil wie gesagt, eigentlich ist es ein bisschen ein unfaires Beispiel, sich jetzt ausgerechnet so ein komisches Ding da rauszupicken, um zu sagen, wie kacke C++ ist. Aber das ist sinnbildlich für C++ und wie sich das die letzten Jahre über entwickelt. Aber um das jetzt nochmal zu unterstreichen, wie bescheuert das eigentlich ist. Wir sind hier in der C++-Reference. Ich bin mir nicht sicher, ob das die offiziellen Docs sind oder nicht. Aber ich glaube, das ist somit das offiziellste an Docs, was es gibt für C++. So, also man muss sich mal überlegen, irgendjemand hat Doku geschrieben für dieses Feature, was wir hier sehen und hat sich gedacht, das hier ist das beste Beispiel, was ihm einfällt, in der besten Formatierung. Also sprich, das ist das Beste, was man machen kann in C++, um dieses Feature zu demonstrieren. Das sollte, glaube ich, alles über die Syntaxerweiterung und Sache dieser Sprache aussah. Also irgendjemand dachte, das ist das beste Beispiel, was wir präsentieren können für dieses Feature. Und wahrscheinlich ist es das auch. Das ist ja wahrscheinlich noch nicht mal gelogen. Das ist wahrscheinlich wirklich das beste Beispiel für dieses Feature. Aber es ist halt komplett unreadable. Siehst du, Inside? Sogar jemand, der keine Ahnung davon hat, erkennt. Gut, ich kann nicht sagen. Ich meine, what the heck? Was bitteschön ist das hier schon einmal? Das ist das ein Oder? Es kann das sein? Okay. Alter, what the fuck? Okay, es ist enabled if. Wenn es nicht trivially destructible of T ist, also irgendein generic type, und wenn es eine Klasse ist, warum auch immer das hier jetzt an der Stelle geschweifte Klammer auf und zu haben muss an der Stelle. Ich dachte, es ist eine Typdefinition und was auch immer. Es ist C++, muss man nicht hinterfragen. Oder das und das. What the fuck? Ja, das hatten wir schon mal. Das musste jetzt sein, weil jemand gesagt hat, C++, modernes C++ ist geil. Da musste ich gleich mal sagen, nein, modernes C++ ist nicht zwangsläufig geil. Man kann sicherlich auch schön programmieren in C++. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber das Gremium, das C++ Standard Konsortium, Gremium, wie auch immer die heißen, sind nicht sonderlich bemüht, die Sprache besser lesbar und konsistenter zu machen, die letzten Versionen über. Die führen lieber 500 neue Sonderzeichen ein. Ans Trinken erinnern. Okay, ist gut, Leute. Ich hab getrunken. Ja, dann wird das nicht funktionieren. Aber auch an Main brauchst du Annotations. Tomux, danke für den Sub. Ja, wie gesagt, deswegen, ich sehe es ja auch so. Ich verstehe oftmals, warum die das in Go gemacht haben. Deswegen ist es trägt aber auch mit so bei, dass ich Go jetzt nicht so angenehm empfinde. Max kann doch auch Python in Go einbetten, oder? Man kann aber nicht Max, ja, der Max könnte das vielleicht auch. Man kann doch auch Python in Go einbetten. Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass irgendwelche verrückten Leute auf GitHub sowas gebaut haben, dass du quasi Go in Python templaten kannst, was dann während dem Compile-Vorgang on the fly Go generiert und bestimmt. Aber so bekannt wäre mir das jetzt erstmal nicht. Was du machen kannst ist, du kannst auf jeden Fall aus Python heraus Go-Sachen aufrufen, allerdings auch nur, wenn du die als C-Funktion exportiert hast vorher. Und C-Go ist auch so ein Ding, was nicht viel Liebe bekommt von den Go-Entwicklern. Umgedreht, dass du Python aus Go heraus aufrufst, wüsste ich jetzt nicht, wie man das gescheit machen soll, weil zumindest die Standard-Go-Sachen sind ja keine Binaries mit irgendwelchen C-kompatiblen Interface, also C-kompatiblen Funktionsdefinitionen, die man callen kann, sondern irgendwas, was erstmal da gejittet werden muss von irgendeiner Python-Runtime. Wenn du das Python-Zeug vielleicht im Vorfeld kompilierst mit irgendeinem der Python-Compiler und dann irgendwelche C-Interfaces da exportieren kannst, dann mag es vielleicht funktionieren. Aber das habe ich noch nie ausprobiert, tatsächlich, das irgendwie miteinander zu verheiraten. Ja, aber trotzdem gefällt mir die Syntax nicht. Warum kopierst du eigentlich immer einzelne Buchstaben in die Zwischenablage? Meinst du sowas hier? Weiß ich nicht, weil ich mir das so also eigentlich mache ich ja hauptsächlich so. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Wenn du es genau wissen willst, musst du Ausrufezeichen 1 im Chat eingeben. Da gibt es eine Erklärung für. Das ist doch G-Bait. Damit fangen wir jetzt nicht an. Ich habe mich lange genug drüber ausgelassen, sonst rante ich jetzt die nächsten 15 Minuten über C++. Ja, das kann ich verstehen. Also ich muss sagen, ich habe mich mit die letzten Jahre über tatsächlich mit relativ vielen Sprachen beschäftigt. Wir haben uns ja auch hier im Stream. Ich glaube, dass eines der wenigen Sachen, die wir noch nicht im Stream gemacht haben, ist Ruby on Rails. Kann das sein? Wobei ich kriege es, glaube ich, nicht mehr gebacken gescheit. Aber ich habe früher sehr viel in Ruby gemacht, also wirklich viel. Immer alles, was es zu Skripten gab, habe ich in Ruby gemacht. Und ich habe auch die ein oder andere Rails-Geschichte gemacht. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, ob wir irgendwann mal was Kleines in Ruby on Rails machen sollen. Ich glaube, ich habe schon wieder fast alles vergessen. Ruby. Ja, PHP, Oh ja, Leute, das ist tatsächlich was Gutes. Das müssen wir mal machen. Stream-Themen. Ich wollte mir seit Ewigkeiten schon mal wieder Laravel mit PHP angucken. Ich habe mit Laravel mal was gemacht vor Jahren. Hat irgendjemand zufällig damals auf meinem Battlefield 4 Server gespielt und die Server-Signatur verwendet? Wahrscheinlich nicht. Ich hatte damals für meinen Battlefield 4 Server eine Statistik-Signatur gebaut, die man sich generieren konnte. So mit dieser Server, so viel Kills und sowas in der Richtung. So viel Kills, so eine KD und sowas. Ich habe quasi so ein Mini-Battle-Log gebaut, nur für meinen Server. Damals in Battlefield 4. Und das habe ich in PHP und Laravel gemacht. Der Grund war relativ einfach. Es gab irgendwie super billiges Webhosting mit MySQL und PHP. Und der Battlefield-Server brauchte selbst für Statistiken zu locken schon die MySQL-Datenbank. Und die war schon bei dem Anbieter und deswegen hat sich das einfach angeboten. C-Sharp ist Poggers. Hatte heute auch jemand die mündliche Abschlussprüfung? Das gebe ich mal weiter, Chat. Also ich nicht. Okay, wir gucken jetzt das Video weiter. Ich meine, wir haben es ernsthaft geschafft, in einer halben Stunde, glaube ich, eine Minute Video zu gucken. Das musst du erstmal hinkriegen. Okay, wo sind wir stehen geblieben? Ich spule mal kurz ein paar Sekunden zurück.
Public static void main string args. This is a great change, but I think we could actually make things a little bit better by also removing void. And actually, why do we even need a main function in the first place?
Ja.
We
could get rid of that altogether.
System out seems a little unnecessary. There should just be a global print line function. And if we rename it to print, we then get a perfect language. C sharp introduced.
Da kann man sich jetzt tatsächlich hat sogar hier. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Ich weiß, der Python Way und sowas in der Richtung. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das ohne Namespaces und alles wirklich so das Geilste ist.
And if we rename it to print, we then get a perfect language. C Sharp introduced top-level statements in 2020, ja. And maybe in another 10 years, Java will get there too.
Ja, aber wie gesagt, ich finde es im Nachhinein betrachtet C Sharp auch keine gute Entscheidung.
Before you get too excited, though, this feature is primarily designed to make learning Java more accessible to beginners. The real boilerplate is not going anywhere. In addition, yep. Java is primarily used in enterprise, which is very slow to adopt new features. There are tons of mission-critical applications out there still running Java 8, and it could be years or even decades before these new features get adopted. But Java 21 also has some other cool updates, like structured concurrency, that allows
what?
You to run
structured
multiple concurrent jobs
concurrency.
On multiple threads.
Was bin ich sehend? Irgendwas? Irgendwelche Java Generics? Future T? Ist Future T sowas wie Task in C Sharp? Wahrscheinlich. Sieht ein bisschen so aus. Chat, warum haben die zwei Return Types? Warum haben die ein T als Return Type und ein List of Future T? Da hört mein Java-Verständnis jetzt schon auf, warum die zwei Return Types. Warum die zwei Return Types haben. Irgendwelche Java Magic, keine Ahnung. Das ist Java Exception Zeug, dass man das angeben muss, was das werfen kann, okay, das. Und der Rest ist erstaunlich schwierig zu lesen, für das, dass sie das irgendwie erst jetzt letztens designt haben. Ja, okay.
While treating them as a single unit of work. But another thing you might find kind of crazy about Java is that it doesn't natively support string interpolation, which means you need to concatenate a bunch of strings together like you're in kindergarten, or use string.format, which is also kind of annoying. But in Java 21, we have a new string templates feature, which is a new kind of expression that allows you to insert values directly.
Man muss da nicht wirklich str-punkt davor schreiben, oder? Das ist ja die hässlichste Syntax, die ich, glaube ich, in allen Sprachen je gesehen habe, was String Interpolation angeht. Und warum muss ich ein Backslash machen vor dem eigentlichen Escape? Das ist ja... Das sieht doch nicht wirklich so aus, oder? Also, String-Format geht doch voll klar. Weißt du, was das bisschen blöde an String-Format ist? Dass es einfach so doppelt und dreifach ist. Ich meine, du musst hier den Text eingeben mit den Lücken. Du brauchst hier quasi Platzhalter. Und dann hinten musst du die in der richtigen Reihenfolge einsetzen. Warum kannst du die nicht einfach hier einsetzen, an der Stelle, wo du es haben willst? Also ich finde ordentliche String Interpolation viel, viel besser als so ein Format-Ding.
Directly into strings. We've come full circle.
das muss ich mal kurz angucken. Java 21 String Templates. Da brauchen wir ein Beispiel von. String Templates Preview. Ja, da gibt's da vielleicht auch mal ein kurzes Exempel. Ja. Harness the power of String Templates. Okay, ja, so macht man's nicht. Das ist JavaScript-Syntax? Haben die das jetzt übernommen aus JavaScript? Das ist original die JavaScript-Template-Syntax.
Circle to where Java is now looking more like JavaScript plates feature, which is a new kind of expression that allows you to insert values directly into strings. We've come full circle to where Java is now looking more like JavaScript, and JavaScript is looking more like Java. And I even noticed that Java recently updated their website, so now...
Was? Die Java-Download-Seite sieht mal halbwegs modern aus. Da würde ich gleich einen Phishing-Angriff vermuten, wenn ich auf die neue Java-Seite komme. Tatsächlich, die sieht jetzt auch irgendwie kacke aus, aber wenigstens nicht mal mit 2005, oder?
Only looks 10 years out of date instead of 20. This is a big strategic move that has caused Oracle's stock to almost double over the last
Stunks.
Year. The big question, though, is with all these awesome new features, should you learn Java in 2023? When it comes to working as a programmer, you should choose a field that's well-paid, interesting, and legal. But the reality is that you can only choose two of these. Java is well-paid and legal, but not very interesting. When looking at the syntax alone, Java is pretty ugly. If I wanted to write code for the JVM for fun, I'd much rather use a language like Kotlin or...
Ich auch. Also wenn ich, das wollte ich mir übrigens auch mal mit euch irgendwann zusammen angucken, Kotlin, wenn ich jemals was für die Java Runtime baue, dann auf jeden Fall nicht in Java selbst.
Scala. That being said,
und Scala benutze ich auch nicht, weil es hat mir zu viele Klammern.
Java is still a powerhouse language when it comes to enterprise software. It's used extensively at companies like Twitter and Google because it's a very well-balanced language. It's performant enough for most things, it's relatively easy to use, and most importantly, has a huge ecosystem of stable libraries and frameworks. A few days ago, I ran a poll for the best programming language of all time.
Da fehlen vielleicht noch ein paar Optionen. Da hat nicht allen Ernstes C++ gewonnen, oder? Die wollen mir nicht ernsthaft erzählen, dass C++, das ist doch G-Bait, oder? Und JavaScript ist sicherlich auch nicht die beste Sprache aller Zeiten, aber JavaScript hat sich gemacht die letzten Jahre über. Im Gegensatz zu C++. Also man könnte sagen, JavaScript hat die umgekehrte Entwicklung von C++ gemacht. Die JavaScript-Standardleute, die haben die letzten 15 Jahre über aus einer ziemlich ekligen Sprache eine echt ganz gut benutzbare und auch durchdachte Sprache gemacht mit den neuen Features. Und auch den Standard-Library-Erweiterungen und sowas, schon ganz okay. Also die haben ihre Sprache eindeutig deutlich verbessert die letzten 15 Jahre über. C++ hat auch einige Punkte verbessert, so ist es nicht, aber ganz, ganz viel Scheiße draufgepackt. Also insofern, also hier in dieser Abstimmung würde ich sagen, wenn es um Sprachen geht, in denen ich gerne programmiere, würde ich sagen tatsächlich JavaScript auf Platz 1, Python auf Platz 2, ja, und C++ und Java ist mir egal.
And Java came in dead last, but now that we no longer need public static void main string args, I think it'll reclaim the top spot. And with that being said, I'd like to officially announce my retirement from making fun of Java. But let's enjoy these Java memes together one last time. Like this one, that explains how object-oriented design patterns are often unnecessary and counterproductive when you could just be using simple variables and functions. This next meme is a good one, but you wouldn't get it, so I'm not even going to try to explain it. If you like Windows, you might like Java, because it loves to force you into annoying generate updates all the time. And as you gain more experience as a programmer, you'll eventually find out that everything doesn't need to be an object, because these objects will pile up and devour your RAM. And finally, it's important to realize that not every meme is a joke. Many of them are a legitimate cry for help. This has been the Code Report. Thanks for watching, and I will see you in the next one.
Alles klar, jetzt wissen wir Bescheid. Chat, mir ist was eingefallen. Ich wollte euch vor ungefähr 1,5 Stunden was Lustiges von der Arbeit erzählen, was Kleines. Ich glaube, das habe ich nicht gemacht, oder? Ich wurde dann irgendwie 30.000 Mal sidetracked. Aber ich habe angefangen. Ich wollte sagen, ich kann euch was Lustiges von der Arbeit erzählen, dann habe ich das nie erzählt. Okay, dann erzähle ich es euch jetzt schnell. Also, hatten wir schon... Nein, hatten wir noch nicht. Also, heute hatten wir eine lustige Diskussion. Nein, das hat nichts mit C++, das hat was mit Cloud-Geschichten zu tun. Heute haben wir eine lustige Diskussion, und zwar, vielleicht kennt ihr es von anderen oder vielleicht kennt ihr es auch von eurem Arbeitgeber, wenn neue Systeme gebaut werden, oder Services, nennen wir mal Services, wenn neue Services gebaut werden, da wird das ja nicht meistens nur einmal hingestellt und läuft dann da produktiv drauf und das war's. Also die meisten haben zumindest mal irgendwie sowas wie eine Testumgebung oder irgendein Test-Environment, um zu gucken, ob irgendwelche neuen Versionen was kaputt machen. Ja, also sagen wir mal, ein Test-Environment und ein Live-Environment, das haben wahrscheinlich die meisten, die ernsthaft irgendwelche Services betreiben. In der Regel haben die meisten sogar noch ein Entwicklungs-Environment, ein Test-Environment und ein Live-Environment. Manche haben auch noch mehr, ist aber auch jetzt egal. Also ich denke, dass man so ein Staging hat, quasi in Form von Entwicklungsumgebung, dann sowas wie Testabnahmeumgebung, dann Live-Produktionsumgebung. Mein Beileid. Egal, ihr macht einfach keine Fehler. Und wenn man keine Fehler macht, dann kann man auch immer alles direkt in Prod hauen. Das ist auch easy. Spart vor allem Geld. So, also ich glaube, das können sich einige durchaus vorstellen, dass es sinnvoll ist, so drei Umgebungen zu haben. So, und jetzt für ein neues Projekt hatten wir heute die Diskussion. Also es gibt aktuell eine Entwicklungsumgebung und eine Testumgebung. Und dann später soll es eine Live-Umgebung geben. So, und heute hat man sich überlegt, okay, man braucht eine Testumgebung, man braucht eine Entwicklungsumgebung und man braucht noch so eine Wir-wollen-neue-Versionen-Testen-Umgebung. So, und jetzt sind sie auf die glorreiche Idee gekommen, ey, warum sollen wir eigentlich da 3 Kubernetes-Cluster hinstellen bei Google, wenn man doch auch alles in unterschiedliche Namespaces machen kann, in einen Kubernetes-Cluster. Und da wollte ich mal zu bedenken geben, also das heißt aber auch, wenn ein Cluster weg ist, ist alles weg. Also das heißt, es kann niemand mehr testen, es kann niemand mehr gescheit entwickeln, es kann keiner mehr neue Versionen aufbauen, weil der Cluster ist ja weg. Ja, so, und das Argument dafür, warum man keine eigenen Cluster für die unterschiedlichen Umgebungen haben wollte, sondern das alles einfach nur über Namespaces trennen will in Kubernetes war. Und jetzt haltet euch fest, ratet mal, was könnte das sein? Ich meine, ihr wisst es wahrscheinlich eh schon. Spart Geld. Und spart Geld, auch wenn es nicht so richtig ernst gemeint war, habe ich den Eindruck gehabt, aber spart Geld. Und daraufhin habe ich mal gefragt, aber sagt mal, so unser Entwicklungs-Kubernetes-Cluster, ja, der kostet 120 Euro im Monat. Das ist die allerkleinste Ausführung. Ich meine, wir sind eine Bank mit Milliarden. Jucken uns 120 Euro für ein Kubernetes-Cluster im Monat, wirklich? da mussten auch alle mal eine Runde kecken. Und ich hoffe, dass sie das jetzt wieder verworfen haben und haben einfach und machen einfach für jede Umgebung einen Cluster, Mann. Vielleicht ist das zu billig. Vielleicht müsste das mindestens 5.000 Euro kosten. Ja, dann ist es dann denkt man, okay, das ist es wert. Ja, weiß nicht. Ich meine, ernsthaft, allein schon die Diskussion, sollen wir 120... Ach ja, und dann kam gleich der Nächste um die Ecke und meinte, ja, dann können wir doch auch einfach nur noch eine Cloud SQL Datenbank hinstellen und dort verschiedene Datenbanken drin anlegen. Und ich bin so, Alter, das kostet, keine Ahnung, das kostet 25 Euro im Monat oder so. Das Storage ist ja das Teure unterm Strich. Was? Jetzt stellt euch mal nicht so an, Mann. 150 Euro im Monat für eine Testdatenbank und Test-Kubernetes-Cluster, Mensch. 150 Euro, das wird doch so eine Milliardenunternehmen irgendwie locker haben noch, oder? Und ich habe dann als Beispiel gebracht, also ich handhabe das ja immer so. Wenn wir über Zahlen reden, die ich normalerweise für mich privat, ohne mir es lange zu überlegen, bezahlen würde für ein Projekt, dann kann es eigentlich für eine Versicherung nicht so weit her sein. Und da mussten sie mir tatsächlich sogar irgendwie recht geben, ja. Also ich bin jetzt nicht scharf drauf, 120 Euro im Monat für ein Kubernetes-Cluster privat auszugeben. Aber wenn ich irgendwas hätte, was ich laufen lassen will, also ich würde es ausgeben und ich würde es ausgeben können. Da sollte doch schon genug Indiz dafür sein, dass man das als Milliardenversicherung auch ausgeben kann. Ja, ich glaube aber, das hat sich insoweit soweit erledigt. Ich glaube, wir machen schlicht und ergreifend Cluster, ein Cluster für jede Umgebung. Also ganz im Ernst, dass da überhaupt drüber diskutiert wurde, fand ich lustig irgendwie. Ich meine, the fuck, die machen Millionen und Milliarden, die machen Geld ohne Ende, aber dann überlegen sie sich, ob 120 Euro Kubernetes-Cluster irgendwie Probleme macht. Wer stellt das in Frage? Gar nicht nur einer, das war so eine allgemeine Frage. Ein paar Leute waren der Meinung, ja, kann man oder sollte man so machen. Und ich habe halt die Ansicht vertreten, lasst uns das nicht machen mit Namespaces. Einfach jede Umgebung, jedes Environment oder jedes Environment, was wir brauchen, bekommt ein eigenes Environment, was besteht aus eigenem Google-Projekt, eigenem Cluster, eigener Testdatenbank, was auch immer. Und es ist ja nicht so, als wären das jetzt mega viele Sachen. Du brauchst eine Testing-Umgebung, du brauchst irgendeine Entwicklungsumgebung und du brauchst irgendwie eine Live-Umgebung. Und wenn man dann vielleicht nochmal für andere Zwecke noch zwei, drei andere braucht, die zum größten Teil auch nur temporär sind, ist das kein Problem. Ich meine ganz im Ernst, selbst wenn alle Umgebungen, mal die Produktion ausgenommen, zusammen 8.000 Euro im Monat kosten würden, selbst danach sollte realistisch betrachtet nicht kein Hahn krähen. Die machen Millionen. Also jetzt mal ernsthaft. C++ devs when they see words instead. Ja, nee, das geht natürlich nicht. Die haben eindeutig spitze Klammer auf und zu vergessen. Kein echter C++-Programmer. Ja, also das wollte ich heute nur mal zum Besten geben. Da seht ihr mal, was auch im Business-Enterprise-Umfeld so diskutiert wird. Wo man sich echt fragt, so, macht's das jetzt wirklich fett 120 Euro oder nicht? Das bringt dir nicht so wirklich was in dem Fall. Du hast schon recht. Also gerade was so, wir müssen mal schnell was testen. Ja, da ist Minikube oder sowas natürlich toll, aber ein lokaler Kubernetes-Cluster bringt dir höchstens was, wenn du sag mal so Container starten, stoppen und testen willst, was da drin läuft. Wenn du das gesamte System drumherum testen willst, bringt's dir nichts, weil du brauchst, also willst ja nicht nur deine Software alleine testen, du willst ja auch testen, klappt dein Terraform-Aufbau, klappt das automatische Rolling-Update und solche Geschichten und das, nachdem alles ziemlich eng verzahnt ist mit den Services, die Google Cloud bereitstellt, macht es eigentlich keinen Sinn, einen lokalen Kubernetes-Cluster für solche Tests aufzubauen, sondern es sollte schon ein Google Kubernetes Cluster, ein GKE Cluster sein. Was ja auch nicht schlimm ist, ich meine, es kostet 120 Euro im Monat. Jetzt irgendwann muss man sich nicht so anstellen. Ich habe in der Arbeit gerade das Vergnügen, mich mit den BSI-Anforderungen für Kubernetes auseinanderzusetzen. Der Vorschlag, alles in einem Cluster zu betreiben, würden gefühlt gegen die Hälfte davon verstoßen. Ja, ich würde prinzipiell auch nicht alles in einem Cluster betreiben. Allein schon aus dem Gesichtspunkt, wenn Cluster mal nicht da ist, ist alles weg. Und ich meine, es verkraftet auch nicht jede Anwendung gleich gut ein Rolling-Update. Musst du dir schon ein bisschen Gedanken zu machen. Also, es ist eigentlich nicht sinnvoll. Ja, und was man nicht vergessen darf, man darf ja auch nicht vergessen, dass es Anwenderfehler geben kann oder Adminfehler. Das ist auch ein Beispiel, weil ich bei sowas immer mal ganz gerne bringe. Es wird nämlich immer nur so getan, dass der einzige Grund, dass was kaputt gehen kann, ist, dass Hardware kaputt geht, Google Scheiße baut oder Software kaputt ist. Nee, es kann auch ganz normale Adminfehler geben. Also man kann auch aus Versehen mal irgendwie Kacke bauen und wenn man das halt gegen irgendeine Testing- und Entwicklungsumgebung macht, ist das nicht schlimm. Aber wenn man alles auf einem Cluster laufen hat, ist es vielleicht halt doch schlimm, weil dann läuft halt auch mal was Wichtiges nicht. Also zumindest einen Live-Cluster und einen Bastel-Cluster sollte man haben. Das sollte jeder haben. Auf dem Bastel-Cluster kann man meinetwegen, wenn man unbedingt so scharf drauf ist, in unterschiedlichen Namespaces Entwicklung und Testing-Sachen laufen lassen. Wobei ich auch das nicht sagen würde. Eigentlich sollte Entwicklung einen eigenen Cluster kriegen, Testing einen eigenen Cluster kriegen und die Live-Umgebung einen eigenen Cluster kriegen. Weil man, wie gesagt, man darf Admin-Fehler auch nicht unterschätzen. Man baut auch mal Scheiße, man verklickt sich auch mal im Webinterface, man gibt auch mal irgendwo Mist ein, ja, man copy-pastet auch mal das Falsche rein. Das kann schon mal passieren, dass man da Mist baut. Was gar nicht, der Admin muss da gar nicht unfähig sein. Es passiert immer mal irgendein Mist. Allein schon aus dem Gesichtspunkt ist das sinnvoll. Nee, das finde ich nicht so schlimm. Ich finde es gut, ganz ehrlich, ich finde es gut, dass sowas vorgeschlagen wird. Ich finde es immer gut, wenn die Leute bei solchen Meetings frei sagen können, was sie für Ideen haben. Man muss die ja am Ende nicht machen. Weil ansonsten traut sich keiner mehr was zu sagen. Wenn einer mal ein bisschen was sagt, bisschen was, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Blödes sagt und man regt sich dann gleich drüber auf, so nach dem Motto, er soll doch dir lieber die Klappe halten, dann sagt er das nächste Mal nichts mehr und da wäre es vielleicht sinnvoll gewesen. Also ich finde es immer gut, wenn in solchen Runden jeder einfach sagen kann, was ihm so in den Kopf kommt, an Ideen und Vorschlägen. Man muss es ja nicht machen am Ende. Und ich hoffe auch nicht, dass wir es machen. Ja, das ist ein weiterer Punkt, warum ich das, da hast du recht, das ist ein weiterer Punkt, warum ich die Dev-Umgebung nicht lokal mit Minikube oder besser gesagt, Minikube eh nicht, mit irgendeinem lokalen Kubernetes-Zeug bauen würde und das andere in der Google Cloud laufen. Natürlich, möglichst gleich, man muss es nicht übertreiben, ja, also wenn man irgendwie einen 16-Node-Cluster in Produktion hat, macht es ja überhaupt kein Problem, nur einen 3-Node-Cluster in Entwicklung zu benutzen. Aber das ist ja das Schöne an der ganzen Kubernetes- und Container-Geschichte, dass das nochmal so eine Zwischenabstraktionsebene ist, dass du dich eigentlich darauf verlassen kannst, dass alles, was da drinnen läuft, für die Anwendung da drin, dass dann kein großer Unterschied mehr ist. Ja? DNS-Namen sind abstrahiert, Container von der Sache unten drunter abstrahiert, also das ist dann ganz gut. Da kannst du auch einen Cluster unterschiedlich aufbauen, dann ist das für die Anwendung da drin eigentlich fast egal, ob das ein 16-Node-Cluster oder ein 3-Node-Cluster ist. Gleiches Bad-Time, ja. Ja klar, natürlich, kannst du ja so sagen, du findest es eine blöde Idee, ja, das ist schon. Aber ich würde dir nicht gleich sagen, so nach dem Motto, oh, du hast dich selber disqualifiziert und so. Ja, dann haben die Leute das nächste Mal keinen Bock, was zu sagen. Und das ist tatsächlich was ich bei meinem neuen Arbeitgeber wirklich gut finde und auch mit den Leuten, also auch bei mir im Team, womit ich jetzt schon zusammengearbeitet habe, aber gerade übergreifend im Projekt, da funktioniert das tatsächlich ganz gut. Also, da ist keiner da, bisher zumindest noch nicht, keiner, der sich bisher auf den Schlips getreten gefühlt hat, wenn man was gesagt hat. Aber umgedreht geben die Leute sich auch Mühe, wenn sie der Meinung sind, dass man selbst Mist erzählt, das so zu verpacken, dass das nicht zu negativ ankommt. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, also die geben sich alle Mühe, dass man gut miteinander zusammenarbeiten kann. Was ich wirklich als sehr angenehmen Vorteil empfinde bei meinem alten Arbeitgeber. Da waren ein paar Leute dabei, die haben quasi in den Meetings nur drauf gewartet, um an der passenden Stelle was zu sagen, um irgendjemand zu ärgern. Und das ist halt bescheuert. Ne? Wo ich mir immer gedacht habe, hättest du den das vorher gefragt, dann hättest du das jetzt nicht absehen. Also, nee, muss ich anders sagen. Also, mal angenommen, also wir hatten beim alten Arbeitgeber, hatten wir Leute, die haben quasi gewartet, bis irgendein Status-Meeting ist. Und sie wussten im Vorfeld schon, dass irgendwas nicht so dolle ist. Und anstatt, dass die im Vorfeld mal gefragt hätten, so nach dem Motto, warum habt ihr das so gemacht oder was ist, irgendwie was sie mal gefragt hätten, haben die dann in dem Meeting drauf gewartet, um zu sagen, ah, ich sehe, Punkt XY wurde immer noch nicht erledigt, so. Ja, und das hat mich immer wahnsinnig aufgeregt, dass, was für Kackspasten wir da hatten, ey, da waren teilweise so nervige Leute am Start, das hat mich so abgefuckt. Also beim alten Arbeitgeber, da waren so richtig nervige Leute dabei, wo ich mir gedacht habe, die haben doch nur drauf gewartet in dem Meeting, dass sie jetzt an der Stelle was sagen konnten, wovon sie wussten, die wussten im Vorfeld, dass es Kacke ist, und die haben sich das explizit aufgehoben für das Meeting, um das anzusprechen, dass es Kacke ist. Office Politics, ja klar, ist es. Nee, das gar nicht mal so sehr. Das hätte mich ja gar nicht gestört. Das sind ja so organisatorische Sachen. Ja? Also, machen wir mal irgendwie ein bisschen konstruiertes Beispiel, ja? Also, mal angenommen, man braucht irgendwie Zertifikate für irgendeine neue Domain. So. Und man hat aus irgendwelchen Gründen 2 Wochen Verzug, für die man nichts kann. Weil, keine Ahnung, die Abteilung, die das damit machen muss, irgendwie zu lahm ist, ja. Also mal angenommen, man braucht Zertifikate für eine Domain und irgendwie hat man Verzögerung und kann nichts dafür, so. Der andere weiß das und er weiß auch eigentlich, woran es liegt. Nämlich, dass die andere Abteilung zu lahm ist. So. Anstatt, dass der im Vorfeld fragt, so nach dem Motto, sag mal hier, ich habe gesehen, die Zertifikate sind immer noch nicht da. Ist das immer noch so, dass das an den anderen hängt? Ja, das wäre okay gewesen. Nee, die Leute, so, das ist jetzt wie gesagt so ein Beispiel, wie das bei manchen Leuten bei meinem alten Arbeitgeber gelaufen ist. Die Leute haben dann gewartet, bis das Weekly Status Meeting dazu ist, haben absichtlich vergessen wieder, dass sie eigentlich wissen, dass es nicht an denen liegt, die das Zertifikat beantragt haben, sondern an denen, die das Zertifikat ausstellen. Die vergessen oder die erwähnen das in diesem Meeting nicht. Und sagen dann auf dem Meeting sowas wie, ich sehe, Gruppe XY ist immer noch mit den Zertifikaten im Verzug. Unter diesen Bedingungen können wir selbstverständlich unsere Software nicht zeitgemäß deployen. Genau in dem Ton und genau in dieser Wortwahl und Variante, so in der Richtung wurde das da gesagt. Und genau, also Leute, die Betonung, die Aussprache und alles, das diente nur dazu, einfach nur richtig krass die Leute abzufacken. Das war der einzige Sinn dahinter. Meistens konntest du das natürlich ganz gut kontern, wenn du ihm dann erzählst, ich habe dir doch letzte Woche das sogar noch gezeigt. Ja, wenn du dann gesagt hast, guck mal, wir haben doch letzte Woche sogar uns noch das Ticket zusammen angeguckt. Du weißt doch, was Sache ist, ja? Erzähl nicht so Zeug. Ja, das geht, aber dass du das überhaupt machen musstest, ist halt für den Arsch, ja. Oder was noch geiler ist, mein Lieblingsbeispiel, bestes Beispiel vom alten Arbeitgeber war, das habe ich euch schon mal erzählt, oder? Der Change Manager, der keine Changes managen wollte. Das weiß ich noch. Ich glaube, das habe ich euch schon erzählt. Nur so ganz grob, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es noch überhaupt richtig zusammenkriege. Wir hatten irgendeine Wartungsrunde. So. Weekly Wartungsrunde. Und jemand aus meinem Team damals, also ein Kollege von mir, hatte einen Change eingestellt. So. Ich habe den Change in der Wartungsrunde angekündigt, weil es muss ja nicht alle Leute selbst. Ich habe den Change in der Wartungsrunde angekündigt. So, und dann kam dann einer dieser Leute, die immer nerven mussten um die Ecke und meinten dann so, ja, also ich habe gesehen, dieser Change, der findet ja um irgendwie 1 Uhr nachts statt und das ist aus seiner Sicht ja auch ein sehr kritischer Change. Habt ihr dann auch sichergestellt, dass jemand von der Qualitätssicherung nachts da ist und das dann direkt mal kurz testen kann? Und ich sagte, nee, das haben wir nicht sichergestellt. Wir sind nicht für Personalplanung der Qualitätssicherung zuständig. Das ist unter anderem eines der Gründe, warum es diese Change-Runde gibt, dass wenn es noch zusätzliche Anforderungen an extra Leute gibt, dass das dann vom Change Management und unter anderem halt auch demjenigen, der es gesagt hat, übernommen wird. Und dann meinte der Typ so zu mir, also der war ein Change Manager, ja, der hätte eigentlich dann hingehen müssen und sagen, ja, ich hätte gern jemand dabei, hätte zum Betriebsrat gehen müssen und fragen, dürfen die nachts Einsatz machen? Das wäre eigentlich seine Aufgabe gewesen, ne? Und dann meinte er so, nee, das wäre nicht seine Aufgabe. Wir sollen doch mal jemand von der Qualitätssicherung fragen und dann auf ihn zukommen. Da haben wir uns da auch bestimmt 10 Minuten rumgezankt, dass das nicht die Aufgabe dessen ist, der die Technik macht. Also, wie gesagt, der Change an sich war ja gar nicht von uns. Wir hatten nur einen Part in diesem Change, nämlich, ich glaube, es war sogar ein Kubernetes-Cluster-Upgrade. Das ist ein Webinterface in Azure, dreimal klicken und warten, bis es durch ist. Ich glaube, es war sogar ein Kubernetes-Update. Und das ist nicht unser Change. Wir haben einen Teil dieses Changes und den stelle ich hier jetzt vor, das ist das Upgrade des Kubernetes-Clusters. Und wenn Change Management sagt, wir brauchen dann Leute dazu, ja, dann mach doch. Dann mach doch. Ich meine, ich habe es dir doch jetzt gesagt, du bist Change Manager, wir sind in der Change-Rolle, dann frag die doch. Nein, nein, das ist nicht meine Aufgabe. Kümmert euch doch mal drum, dass wir jemand von der Qualitätssicherung beibekommen und dann sollen wir auf ihn zukommen. Da habe ich gesagt, nö, mach ich nicht. Da haben wir uns richtig 10 Minuten in den Haaren gehabt. Und das war so witzig im Nachhinein, weil mich haben sogar Leute nebenbei, also von diesem Change Manager, der keine Changes managen will, das habe ja nicht ich gesagt, während wir da diskutiert haben, haben mich noch 2, 3 Leute oder sowas angeschrieben im Teams und haben mehr oder weniger das Gleiche geschrieben. So, lol, wo sind wir hier gelandet, Alter? Change Manager, der keine Changes managen will. Das war komplett unabhängig davon, ja? Und es wurde folgendermaßen dann geregelt, ein anderer Change Manager, der eigentlich für den Bereich gar nicht so richtig zuständig war, der aber auch in der Wartungsrunde war, der die Wartungsrunde quasi geleitet hat, hat gesagt, wisst ihr was, wir machen das so, ich guck mir das Ticket nachher mal an und lad die Beteiligten ein. Fertig. Das musste irgendjemand anderes machen. Aber der andere Typ, der exakt wirklich genau dafür da war, sowas zu machen, wollte einfach nicht. Und ich hab's nicht eingesehen zum damaligen Zeitpunkt, dass man sich als jemand, der quasi nur ein Teil, der sagen wir mal, einen der technischen Parts von dem Gesamtchange durchführt, dass der auf einmal verantwortlich dafür sein soll, dass Tester einen Nachteinsatz machen. Das ist nicht das Bier eines Technikers, der nachts einen Change macht, sich um den kompletten Change-Ablauf zu kümmern. Der ist dafür da, seinen Teil ordentlich zu planen, vorzubereiten, zu dokumentieren, anzukündigen und sonst nichts. Ich meine, dafür hast du ja Leute, die sich explizit um diesen Change-Prozess kümmern. Ja, also das war witzig, der Change-Manager, der keine Changes managen wollte, ja. Das war auch so ein Kandidat, Alter, ich sag euch, das war auch so einer. Du hast das Gefühl, der hat immer nur was gesagt, um sich mal wieder ins Gespräch zu bringen. Bei euch auf der Arbeit gibt es einen Admin, der sich nicht auf die Server einloggen will. Was administriert er denn eigentlich, wenn er sich nicht auf den Servern einloggen will? Also ist ein Admin, ohne sich auf Servern einzuloggen, eigentlich ein Admin? Potato Bob, ich habe Potato Cop gelesen erst. Potato Bob schreibt, ist wie unser Anforderungsmanager, der die Anforderungen immer ungefragt an die Entwickler gibt, damit das einfach... Ja, das ist auch geil. Ich denke mir halt in so einer Position, dass er nicht alles alleine wissen und machen und schreiben kann, verstehe ich ja. Aber dann soll er sich halt mal ein paar Leute... Ich meine, viele in dieser Position vergessen, dass Manager oftmals ja gar nicht heißt, dass sie es selber machen müssen, sondern dass sie managen müssen unter anderem, dass die richtigen Leute zusammenkommen. Manager bedeutet ja oftmals nicht, mache den Scheiß selber, sondern... besorgt dir die Leute und bring die Leute an einen Tisch, die wissen, was sie machen. Und im Zweifelsfall schreib dann halt das Ergebnis zusammen. Ja, oder lass dir die Teile liefern und schreib ein schönes Gesamtkunstwerk da draus. Weil ansonsten, wenn ein Manager nicht managt, dann brauchst du ihn ja auch nicht. Weil dafür ist der Manager da. Ja? Du brauchst auch keinen Teamleiter, wenn er das, oder kein Team, ja, Gruppenmanager, Gruppenleiter, wie auch immer, wenn der das Team nicht vertritt. Wenn er einfach nur da ist, dann brauchst du ihn nicht. Da muss das Team vertreten, sowohl gegenüber dem Team die Entscheidung von oben und umgedreht, aber auch wenn es Probleme gibt, nach oben. Und einem nach Möglichkeit halt auch den Rücken frei halten, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht, dass man nicht selbst Dinger machen muss, die man vielleicht gar nicht machen darf und sowas. Da muss ich sagen, da hatte ich tatsächlich fast immer Glück. Also meine letzten, auch mein aktueller Chef, also der aktuelle beim aktuellen Arbeitgeber auch, aber auch die davor, die waren tatsächlich alle nicht übel. Mein aktueller Chef hat vielleicht einen, zumindest muss ich mich dann auch dran gewöhnen, vielleicht einen kleinen, so ein bisschen zu sehr hands-off Approach, ich weiß nicht, wie man das sonst nennen mag, aber der hat halt auch sehr viele Leute. Also von dem kriegt man sehr wenig mit. Der mietet eigentlich den ganzen Tag und man sieht ihn hauptsächlich in, ja, zweimal in der Teamrunde, so nach dem Motto. Ja gut, und klar, man kann ja im Teams anschreiben und meistens meldet er sich dann auch. Aber ansonsten kriegt man nicht viel mit, man muss sich seine Arbeit mehr oder weniger selbst organisieren. Was ich auch eigentlich ganz gut finde, aber ich weiß nicht, ab und zu mal vielleicht ein bisschen mehr mitkriegen könnte man schon. Auf der anderen Seite ist auch gut, ja, dass man machen kann, was man will. Ich weiß nicht, es ist also eine Sache, aber ich krieg, glaube ich, eh demnächst bald einen neuen Chef. Ja. Aber da kann ich jetzt nicht zu viel erzählen, weil internes Zeug. Aber Leute, es gibt immer was zu meckern, ja? Also... insgesamt kann ich mich aber echt nicht beschweren. Also sowohl bei meinem aktuellen Chef als auch bei den letzten, die haben sich alle Mühe gegeben. Wo ich echt Probleme hatte, ist damals beim Provider mit meinem Chef und beim alten Arbeitgeber mit den ersten paar, die ich da hatte. Also da hatte ich wirklich Probleme, aber die letzten paar Jahre über haben sich eigentlich alle Mühe gegeben. Was ihnen teilweise sogar zum Verhängnis geworden ist. Also einer meiner ehemaligen Chefs wurde ja quasi gekickt für zu oft Widerspruch. Der hat es halt wirklich vertreten, was man ihm gesagt hat, ja. So nach dem Motto, was Probleme macht und was trotz Ankündigung nicht besser geworden ist, das hat er dann auch immer so erzählt und wahrscheinlich ist ihm das zum Verhängnis geworden. Und da hat er auch gesagt, ich weiß, also einen meiner ehemaligen Chefs haben sie ja wirklich rausgeekelt aus der Firma und eines der Gründe dafür muss gewesen sein, also ist so meine Vermutung, dass er halt gesagt hat, dass die Umsetzung von Homeoffice, ich weiß, also ich sage euch jetzt mal, wie ich denke, dass er es gemeint hat. Ich habe keine Ahnung, wie er es wirklich gesagt hat, ja. Also er hat sinngemäß wahrscheinlich sowas gesagt wie, dass die Umsetzung hier in dem Unternehmen nicht auf sehr viel, nicht auf positive Resonanz bei seinen Leuten stößt. So, und das muss er wohl auch öfters mal angesprochen haben. Jedes Mal, wenn da dran rumgedoktert wurde an den Regelungen, dass das halt eben nicht gut ankommt. Und da hat er auch recht. Ich meine, das ist eigentlich auch was ich erwarten würde von einem Teamleiter, von einem Gruppenleiter, je auch immer, wie man es nennen mag. dass der, wenn es so Probleme gibt, dass der das auch schon weitergibt. Ich meine, wo ist denn der Sinn davon, wenn du alles verschweigst und dann werden ja irgendwie Entscheidungen getroffen, die nichts mit der Realität zu tun haben? Das kann ja auch nicht sein. Im umgedrehten Fall, wenn man dann sagt, okay, ja, wir haben gehört, dass das den Leuten nicht gefällt, wir machen es trotzdem, dann muss der das auch genauso verkaufen. Dann muss er sagen, Leute, ich habe das angebracht, wollen sie nicht, wir müssen das so und so machen. Vorgabe. Das musst du als Team leider hinkriegen. Das musst du in beide Richtungen auf die Reihe kriegen. Und es müssen dann auch dem seine Vorgesetzten das aushalten, dass der halt mal sagt, was Sache ist. Und das haben die nicht ausgehalten bei meinem alten Arbeitgeber. Also es wurde einem meiner ehemaligen Chefs zum Verhängnis, dass der sich wohl da auf Veranstaltungen, dies Führungskräfte-Meetings, wohl offen gesagt hat, keiner mag eure Homeoffice-Regelung, die ihr da gerade macht. Also, das hat er nicht so gesagt, aber er hat das so gemeint, ja. Und das war halt schlicht ergreifend komplett die Wahrheit. Und das wurde ihm zum Verhängnis, das wollten sie nicht hören. Und das waren ja nicht nur wir, das waren ja viele Teams. Weiß nicht, ob er das darf, ja, dann ist auch kein Admin mehr. Aktuell ähnliches Problem. Scrum Master will sich nicht um agile Probleme kümmern, die er verbockt hat. Kommt drauf an, was es für Probleme sind. Also der Scrum Master ist ja eigentlich nur dafür da, um, ja gut, eigentlich genau für sowas. So, dass diese agile Arbeitsweise irgendwie etabliert wird, gecoacht wird, eingehalten wird. Ich kenne die offizielle Definition davon nicht. Deswegen darf ja eigentlich auch ein Scrum Master kein Projektleiter oder sowas sein. Leider wird das oftmals ein bisschen vermischt, was dann wieder keinen Sinn ergibt, weil der Projektleiter ganz andere Interessen als der Scrum Master hat. Aber ja, eigentlich ist das schon so ein bisschen die Aufgabe. Weil manche haben auch zwei Sachen, manche haben quasi einen Scrum Master und manche haben dann noch zusätzlich einen, jetzt haltet euch fest, einen Agile Coach. Weiß ich, habt ihr auch schon mal ein Agile Coaching gehabt? Ich hatte schon mal ein agiles Coaching. Und das war gar nicht schlecht. Das ist, okay, kurz gesagt, das ist ein Typ, der da sitzt, meistens von irgendeiner Beraterfirma. Und weil er schon in so vielen Unternehmen war, die agile Sachen versucht haben einzuführen und zu machen und zu leben, weiß der halt Bescheid und kann einem Ratschläge geben, wenn was nicht gut klappt. Also, ja, ich hatte schon mal ein Projekt mit einem agilen Coach und ich muss euch ehrlich sagen, das war gar nicht so schlecht. Ich war ja am Anfang sehr skeptisch der ganzen Sache übereingestellt, weil ich mir gedacht habe, Alter, jetzt haben sie wieder irgendeinen externen Typ hier hingesetzt, der dir sonst was erzählt, was mit den Abläufen hier überhaupt nichts zu tun hat. Aber ich muss sagen, das war eines der wenigen Consultants und eines der wenigen so, wir wollen uns krass verbessern und wir machen jetzt was, wo tatsächlich ganz gut gewesen ist. Am Ende hat es nichts gebracht, weil nichts von dem, was wir da vorgeschlagen und erarbeitet haben, je gemacht wurde. Aber der Typ an sich war nicht verkehrt. Hi Max, ich bin seit gestern mit meinem Netzwerk-Admin-Kurs fertig. Die Juniorstellen in meiner Nähe fragen dennoch nach Berufserfahrung. Trotzdem, klar. Warum nicht? Schaut doch nichts. Die können sich das... Du hast doch Berufserfahrung, wenn du erst, wenn du First- und Second-Level-Support machst. Du hast doch Berufserfahrung. Berufserfahrung heißt ja nicht zwangsläufig, dass du Erfahrung haben musst in exakt 100% im Match, was die haben wollen. Darfst du den Consultant nennen? Ich wüsste nicht, warum ich ihn nicht nennen darf. Ich weiß nicht, ob ich den nennen will. Und ich weiß aus dem Kopf auch gar nicht mehr, wie diese Consulting-Klitsche überhaupt hieß. Also, du hast doch Berufserfahrung. Das, ja. Also ich würde mich auf jeden Fall bewerben, wenn das was ist, was du machen willst. Und ich kann dir sagen, viele Unternehmen sind aktuell auch nicht sonderlich wählerisch, was gut ist, auch weil ich bin eh der Meinung, dass sie oftmals ein bisschen zu sehr aussortieren, weil es ist gar nicht so wichtig, dass die Leute so 100% darauf passen. Es ist wichtig, dass es ein Thema ist, was die Leute irgendwie begeistert und dass die einarbeitungswillig sind und Bock drauf haben. Das ist eigentlich fast das Wichtigste. Also ich würde beispielsweise auch einen Netzwerk-Admin einstellen, wenn er mir sagt, ich hab die letzten 15 Jahre Cisco gemacht, aber wir machen irgendeinen anderen Hersteller. Also das kriegt er schon hin mit der Zeit. Also ich würde das machen. Und nachdem die aktuell eh nicht so wählerisch sind, wenn du gut passt, sollen sie dich einarbeiten, was auf jeden Fall unterm Strich angenehmer ist, als jemand, der alles 100% kann, aber mit dem man nicht auskommt. Ring erinnern, Excel, ich muss auch gleich ins Bett. Woher das agile Gerede kommt, weil das seit ein paar Jahren so ein Trend ist, dass alle agil sein wollen. Und ich glaube, kaum einer von denen hat sich mal dieses agile Manifest, was es seit Jahrzehnten schon gibt, auch nur die ersten paar Dinge angeguckt. Und wenn das nicht, ich muss sagen, groß gelesen habe ich das auch nicht, es gibt aber einen Vortrag darüber von einem der Mitunterzeichner so dieser ganzen ursprünglichen Sache. Und er lässt kein gutes Haar an, was aktuell diese Agile-Geschichte geworden ist. Also eines der ursprünglichen Gedanken hinter dieser ganzen Agilität-Sache ist ja, dass sich Programmierer weniger mit Managern auseinandersetzen müssen. Das ist eines der zentralen Gedanken schlechthin. Also dieses, wir machen agil in der Administration und sowas, ergibt eigentlich kaum einen Sinn, zumindest nach der ursprünglichen Idee. Also eines der zentralen Sachen von dieser ursprünglichen agilen Idee, sagt auch einer der ursprünglichen Unterzeichner selbst, war, dass sich Programmierer weniger mit Manager diskutieren müssen, um Manager aus der täglichen Programmierarbeit rauszuhalten. Das war eines der ursprünglichen Gedanken davon. Und daher kommt ja auch das mit Sprints und sowas, so nach dem Motto, okay, Product Owner und Manager und hast du nicht gesehen? Die können alle, was weiß ich, alle 14 Tage, alle 2 Monate, wie auch immer, zusammensetzen und das Projekt steuern. Aber das Umsetzen der Aufgaben dann in diesem Sprint, das dürfen die Programmierer selbst organisieren. Also nichts mehr mit täglichem Statusbericht beim Chef und bei Daily Meetings Projektmanager dabei, der sagt, das und das hier müssen wir jetzt noch anpassen und das heute ist wichtig. Also das war eines der ursprünglichen Gedanken hinter dieser ganzen Agile-Geschichte. Es gibt zig Methoden davon mittlerweile. Ehrlich gesagt, ich halte von den wenigsten dieser ganzen Frameworks oder auch Zertifizierungen und sowas, was. Es muss zum jeweiligen Unternehmen passen. Man kann sich sicherlich irgendwelche Frameworks nehmen und daraus sich das raussuchen, was gut passt. Man sollte allerdings nicht auf die Idee kommen, man muss jetzt den kompletten Laden umstricken, was eh nicht geht, ja, weil es meistens nur einzelne Projekte sind, um das alles hundertprozentig zu erfüllen. Das muss passen. Coole Idee. Ja, da hört es halt bei vielen schon auf. So nach dem Motto, da kann dann das Management verkaufen, wir sind super agil, wir haben jetzt agile Methodik eingeführt. Ja, was macht ihr denn? Wir haben 5 Jira-Tickets. Ja. Die wenigsten machen das nach der. Also die, ich muss sagen, was heißt die wenigsten? Ich muss sagen, bei keinem, wo ich bisher gewesen bin, hat man es geschafft, die ursprüngliche Idee hinter dieser ganzen agilen Geschichte einzuführen, beziehungsweise zu etablieren. Man hat irgendwas versucht zu machen, weil agil jeder macht und agil cool klingt. Und dann kam im Endeffekt irgendwas raus, was eigentlich mehr oder weniger so ist wie immer, nur dass es jetzt agil heißt. Ja, und das sieht man zum Beispiel schon daran, wenn man auf die Idee kommt, der Scrum Master ist gleichzeitig auch im Projektmanagement. Das widerspricht sich einfach grundsätzlich. Das kann, wenn man das richtig machen will, gar nicht funktionieren. Das ergibt keinen Sinn. Aber wird oftmals gemacht. Da muss ich sagen, tatsächlich, bei meinem aktuellen Arbeitgeber, das ist ja, also ich bin ja da auch zum größten Teil in einem Projekt unterwegs, wo es tatsächlich um Blockchain-Technologie geht. Ja gut, nach 5 Jahren hat das jetzt eine Versicherung auch mal mitbekommen, dass das was Cooles ist. Das dauert immer ein bisschen. So in der Finanzbranche, die sind da nicht so schnell. Und die geben sich tatsächlich Mühe, das nicht so einfach nur agil zu branden, sondern sie versuchen das wirklich in irgendeiner Art und Weise mit Sprints und Einteilen und so. Und auch der Manager, oder ich weiß gar nicht, ob es der Projektmanager, die geben sich tatsächlich Mühe. Das Problem ist nur, dass es auch nur beschränkt hilft, wenn ein Projekt jetzt möglichst agil sein will, aber alles andere drumherum ist oldschool Finanzbranche as fuck. Mit dreifachen Durchschlägen und 100 Genehmigungen. Also sobald du nicht mehr das rein Projekt intern handeln kannst, wird das eh nix. Mit Agilität in dem Fall. Und wir können halt sehr vieles nicht Projekt intern handeln. Weil, ja, das halt einfach nicht unser Bier ist. Ja. Aber sie geben sich zumindest Mühe. Sie geben sich mehr Mühe als davor. Bei der alten Kiste. So, wieso noch wach? Leute, ich muss jetzt ins Bett. Morgen früh wieder aufstehen. Wir sehen uns und dann morgen müssen wir uns echt mal die Apple-Zusammenfassung angucken. Das habe ich heute nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Macht's gut, bis dann. See you.